Mord auf Ex. Der internationale True Crime Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex.
Mein Name ist Lynn Schütze.
Mein Name ist Leonie Bartsch.
Und ja, wir befinden uns gerade in Babenhausen.
Unserem zweiten Zuhause, wo wir mittlerweile fast jede zweite Folge auch aufnehmen.
Ja. Und tatsächlich sind wir eigentlich auch aus einem sehr besonderen Grund hergekommen, nämlich, dass das Gericht heute entschieden hat, was im Fall Andreas da so im Zivilrechtsverfahren passiert, ob es zu einer Beweisaufnahme kommt, ja oder nein. Das Urteil hat leider gelauten Nein. Ich glaube, mittlerweile haben wir das ganz gut verarbeitet.
Wir haben uns zwar nur die letzten 10 Stunden extrem aufgeregt, aber mittlerweile sind wir immer noch aufgeregt, nur ein bisschen gefasster, aber wir müssen ja auch eine Podcast-Folge machen, in der wir nicht 2 Stunden darüber sprechen, wie sauer wir sind.
Ja, und irgendwie, wir saßen im Auto auf der Fahrt zurück ins Hotel und haben so gedacht, fuck, im Moment ist irgendwie wirklich alles ein bisschen doof, so, also so, keine Ahnung, Welt geht unter, Krieg und jetzt Andreas da so hat seine Chance wieder nicht bekommen. Deswegen, Leo, habe ich eine Frage an dich, damit wir alle ein bisschen das Gute wiedersehen.
Okay.
Was sind 3 Dinge in deinem Leben, die dich glücklich machen?
Nummer 1, mein Hund.
Ja, siehst du, Freddo.
Jetzt müsste ich sagen, mein Freund, auch weil er diese Folge schneiden wird und mich extrem hasst, wenn ich es sage. Und ich sollte es sagen und ich würde es auch sagen. Aber
können
ich
wir das zusammenfassen?
Ich finde es eine ganz schön langsame, ich finde es eine lame Antwort.
Deswegen würde ich das zusammenfassen und das erste dir als plakative Antwort durchgehen lassen, wo du sagst, die liebsten Menschen und Tiere um mich rum und meine Familie und bla bla bla. Und jetzt brauche ich noch 2 außergewöhnliche
Waffeln?
Sachen. Ja, Waffeln, ja.
Ganz klar Waffeln. Also Waffeln sind wirklich ein Geschenk Gottes. Ja, Waffeln können so geil sein. Vielseitig, herzhaft, süß, lecker, frisch, unkompliziert,
ich
gesund,
auch sagen, essen, ja.
Und schlafen.
Und schlafen.
Nee, also das sind schon gute Sachen bei dir.
Und die 3. Sache ist bei mir Sonne.
Hast du die ersten beiden auch so gesehen? Ja, ne?
Ja, Freddo ist auch meine Nummer 1. Mein Mann in meinem Leben ist Freddo. Und weil mein Freund schneidet diese Folge nicht. Dann ist die 2. natürlich Essen. Und die 3. Sonne. Und ja.
Und um diese ein bisschen aufgelockerte Stimmung nochmal einzubrechen, reden wir heute über einen richtig abgefuckten, verstörenden, wirklich mich verrückt machenden Fall.
Ah ja, und ein Fall, der sich, also nachdem wir uns vielleicht unsere Nummer 1 nochmal überlegen sollten. Obwohl Freddo nicht, aber vielleicht so liebe Menschen um uns rum.
Mhm.
Ist vielleicht wirklich die Frage, ob das unsere Nummer 1 bleiben sollte, ja oder nein? Oder ob man lieber auf was Sichereres gehen sollte, wie Nutella?
Ja, Nutella kann euch nie enttäuschen.
Nee, genau.
Außer man hat halt dann irgendwann Diabetes und wird sehr, 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 sehr dick durch ganz viel Nutella. Also auch nicht damit übertreiben. Übertreibt auf jeden Fall mit Nutella aktuell schon. Aber ja, dieser Fall lässt einen Liebesbeziehungen sehr hinterfragen.
Ja.
Vor allem die Beziehung, die ich euch heute erzählen möchte.
Aber Moment, 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 Leo.
Okay.
Wir haben ja immer noch eine Sache, die uns auch glücklich macht, wenn die Stimmung gerade wieder runtergeht. Und das ist unser Zu dumm zum Verbrechen. Deswegen gerade diese Woche dürfen wir das, glaube ich, nicht ausfallen lassen.
Für mich ist es absolut Zu dumm zum Verbrechen, dass sich ein Gericht nicht die Mühe machen möchte, eine Beweisaufnahme neu durchzuführen, um sich ein paar Sachen anzuschauen, die definitiv Zweifel aufwerfen. Aber okay, okay.
Ich habe noch ein anderes, das so ein bisschen lustiger ist, weil es wirklich selten dämlich ist. In England hat nämlich ein Mörder seine Tat gestanden, weil er bei einem Wahrheit- oder Pflichtspiel mitgemacht hat.
Und dann kam, war in der Gruppe, wo er es gestanden hat, dann ein Polizist?
Nein, aber er war halt, also es war ein 20-jähriger Junge, der hat mit seinen Freunden Wahrheit oder Pflicht gespielt und sie haben nach seinem dunkelsten Geheimnis gefragt und hat er einfach erzählt, dass er seine Oma getötet hat und alle waren halt so, what the fuck, dude. Ja, er hat irgendwie die Vorhänge in Brand gesetzt.
Warum?
Nee, ich hatte ihn auch nicht so ganz erläutert, aber das kam dann am Ende raus und es war natürlich sehr ungünstig, dass er sehr viele Zeugen hatte, die gegen ihn aussagen konnten, weil sie waren so, Ja, er hat das halt gestanden.
Also die bessere Version des Lügendetektor-Tests ist eigentlich, mit anderen Leuten Alkohol zu trinken und dabei Wahrheit oder Pflicht zu spielen.
Vielleicht sollten Polizisten damit anfangen. So.
Also, jetzt wird's richtig hart. Wahrheit oder Pflicht? In Amerika kann ich es mir irgendwie vorstellen.
Ja, schon.
So, und dann spielten sie Wahrheit oder Pflicht und er hat bei Wahrheit nicht gesagt, dass er der Täter ist. Also ist er freigesprochen.
Ja, genau so.
Ja.
Ja, also das war unser Zu dumm zum Verbrechen von
also
dieser Woche.
Auch ein Tipp für alle dummen Verbrecher. Habt ihr ein Verbrechen begangen, wählt lieber Pflicht bei solchen Spielen und dann seid auch ihr fein raus. Wieder was gelernt beim Zu dumm zum Verbrechen. Also.
Und jetzt wird's romantisch,
jetzt
oder
Leo? Jetzt wird's romantisch, beziehungsweise eigentlich genau das Gegenteil. Es ist ein Fall, der macht mich komplett fertig. Also nicht nur sind wir hier in Babenhausen und haben, ja, sind mit anderen Dingen zugange, die uns total mit reinziehen in den Bann. Auch dieser Fall hat mir echt eine richtig schwere Zeit bereitet, weil ich einfach keine richtige Meinung habe darüber.
Oh nein, das ist dein Oscar Pistorius-Fall.
Das ist komplett mein Oscar Pistorius-Fall.
Okay, hast du jetzt eine Meinung am Ende?
Nicht so richtig, nee. Beziehungsweise, die ändert sich auch konstant während des Falls schon. Vielleicht habe ich gleich eine andere als jetzt.
Okay, gut, dann werde ich mir größte Mühe geben, eine sehr starke Meinung zu entwickeln.
Okay, damit ich mich daran reiben kann, ja. Und irgendwie entwickeln wir uns dann zu einem Fazit. Also es ist ein Fall mit der großen Frage und vielleicht kennen auch einige tatsächlich diesen Fall, denn er war gerade in Amerika 2014 und 2015 extrem groß. Halb Amerika hatte auch eine sehr starke Meinung zu der folgenden Frage. Ist es strafbar, jemanden per Textnachrichten in den Selbstmord zu treiben? Das ist die große Frage in diesem Fall.
Also kann man zum Mörder werden dadurch, dass man jemanden sagt, bitte ermorde dich?
Ja, und das wurde getan. Aber bevor ich darüber sprechen möchte, möchte ich dir einmal kurz von einem anderen Paar erzählen. Um dieses Paar geht es in dieser Folge indirekt. Und zwar ist es ein Paar, das vor langer Zeit in Italien gewohnt hat, aber in unterschiedlichen Städten dort. Die Bewohner der Städte mögen sich nicht so wirklich und deswegen wird dem Paar eigentlich nie wirklich erlaubt, sich zu sehen und und schon gar nicht irgendwie auch ein Paar zu sein offiziell. Das hindert die beiden Verliebten jedoch nicht daran, sich zu lieben und auch irgendwann heimlich zu heiraten. Sie planen dann auch ihre Zukunft gemeinsam, bis durch sehr ungünstige Umstände die Frau mit einem anderen Mann aus ihrer Stadt verheiratet werden soll. Und um dies zu verhindern, macht sie so einen heimlichen Plan, erzählt das zwar nicht ihrem Liebhaber, aber täuscht vor ihrer Familie und allen Umstehenden und auch ihrem zukünftigen Ehemann, zumindest der, der es sein soll, ihren Tod vor. Als ihr heimlicher Ehemann davon erfährt, ohne die Information, dass es nur vorgetäuscht ist, eilt er zu ihrem Grab und tötet sich selbst. Als sie das wiederum sieht und aufwacht und sieht, dass sich ihr Liebhaber ermordet hat, wird sie so verzweifelt, dass sie den Dolch nimmt und auch sich selbst tötet. Und so stirbt dieses Paar durch einen erweiterten Suizid.
Oh nein, Romeo und Julia, oder? Romeo, oh Romeo, ja. Warum bist du Romeo?
Ja, ich wollte genau das gerade fragen. Also wahrscheinlich kennst du die Geschichte ja schon.
Ja, ich kenne sie sehr gut. Ich habe es dir schon mal erzählt, ich bin tatsächlich ein kleiner Shakespeare-Nerd gewesen.
Sehr freaky.
Ja, sehr freaky, aber Shakespeare ist tatsächlich eigentlich auch ganz geil, weil die Geschichten, die er geschrieben hat, sind die größten Tragödien, die schlimmsten Dramen, die die Welt eigentlich je gehört hat.
Ja, sehr leidenschaftlich.
Ja, und sie werden auch immer wieder verwendet als Inspiration für neue Geschichten. Und da du das jetzt gerade erzählt hast, habe ich ein bisschen Angst, dass diese Geschichte auch als Inspiration für eine, ja, für einen True-Crime-Fall oder für eine wahre Geschichte gegolten hat.
Ja, also in unserem Fall.
Das ist natürlich ganz schrecklich, weil es ein tragischer Tod zweier Liebender.
Es ist nicht genau das in diesem Fall, sonst hätte ich auch alles gespoilert, komplett. Von vorne bis hinten. Beziehungsweise Shakespeare hätte euch jetzt schon gespoilert. Auch irgendwie cool von Shakespeare gespoilert zu werden.
Ja.
Es ist aber ein Fall mit ähnlich obskurer Romantik. Und tatsächlich werden auch Romeo und Julia einmal zitiert. Und deswegen wollte ich sie vorher anbringen. Und ich versuche auch weiterhin herauszufinden, ob du wirklich Shakespeare mochtest oder ob du so gebrainwashed wurdest von deinem Englischlehrer und so ein kleines Streberkind warst. Und deswegen, also du immer noch in dem Modus bist, ja, ich finde es vorzügliche Literatur.
Ich kann dir jetzt mal kurz erläutern, das hat gar nichts mit dem Fall zu tun, was für ein Nerd ich war. Ich habe mein Auslandsjahr in Amerika gemacht und ich habe jeden Kurs zu Shakespeare freiwillig belegt und bin teilweise länger geblieben.
Das ist
doch
super schwierig zu verstehen, gerade auf Englisch.
Ja, aber es gibt auch so Versionen, wo zum Beispiel so Erklärungen an der Seite sind. Und wenn man einmal die Sachen, also zum Beispiel eines der einfachsten Geschichten überhaupt, ne? Also König der Löwen, das kennen wir ja alle, basiert auf einer Geschichte von Shakespeare, nämlich auf Hamlet. Mm. Und wenn du das so verstehst, bist du so, oh mein Gott, das ist so cool. Aber ja, es ist sehr nerdy. Und wenn ich sowas auf Partys erzähle, gehen immer alle Leute. Und ich weiß nicht warum. Und deswegen machen wir es auch lieber weiter mit dem Fall.
Und deswegen haben wir genau einen Freund, das bist du, beziehungsweise ich gegenseitig. Ja. Nee, aber ich höre mir gerne alles an, was du über Shakespeare sagen möchtest. Am
Danke,
Ende der
Leo.
Folge kannst du ja vielleicht erst nochmal ein Seminar geben oder so.
Ja.
Sehr gut.
Und das ist, wie wir am Ende 1% Hörer haben.
Und das ist, warum diese Folge die schlechteste Durchhörquote aller Zeiten hat.
Komplett.
Schlechter noch als unsere Merch-Werbung, die ungefähr niemand gehört hat irgendwann, weil es wurde gepostet.
Well, aber in dem Sinne würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Fall an, oder?
Genau. Und was ich ja eigentlich nie mache, ist vorher kurz was über den Fall zu erzählen und eine Zusammenfassung zu geben. Ich möchte aber vorher kurz hier schon was sagen, weil ich würde gleich direkt mit den SMS-Nachrichten einsteigen, die sich die beiden geschrieben haben. Und die sind sehr verstörend, deswegen einmal kurz als Warnung. Alle von euch, die irgendwie mit Depressionen strugglen oder tatsächlich sogar schon mal suizidal waren oder sind, bitte, bitte hört euch diese Folge nicht an oder nur mit sehr, sehr viel Vorsicht, denn sie ist extrem triggernd. Also ich glaube, für dieses Thema gibt es eigentlich keine triggerndere Folge als diese. Und wir verlinken euch auch nochmal in die Folgenbeschreibung eine Hotline, bei der ihr euch jederzeit melden könnt. Deswegen also, es ist ein sehr, sehr harter Fall. Es geht nämlich um Michelle, die 17 Jahre alt, und Conrad, der 18 Jahre alt ist. Die beiden haben sich 2012 kennengelernt, ineinander verliebt und unzählige Chat-Nachrichten geschrieben, von denen ich leider viel zu viele gelesen habe. Und ich finde, nicht besser kann man auch in diese Beziehung hineinschauen, denn diese Nachrichten füllen insgesamt 317 Seiten, also eigentlich ein ganzer Roman. Und tatsächlich passiert am Ende etwas sehr Verstörendes, denn nachdem Conrad schon sehr lange depressiv war und auch tatsächlich auch einen ersten Suizidversuch vorgenommen hat, den Michelle eigentlich immer versucht hat zu verhindern und sie hat ihn immer aufgebaut, ändert sie plötzlich 2014 ihre Meinung und treibt ihn mit Nachrichten, mit sehr verstörenden Nachrichten in den Suizid. So dass er sich dann am 12. Juli 2014, zwei Jahre später, nachdem sie sich kennengelernt haben, das Leben nimmt und die Polizei ihm auf einem Parkplatz erstickt an einer Kohlenmonoxidvergiftung aus einer Wasserpumpe in seinem eigenen Auto findet. Und neben ihm liegt sein Handy mit diesen verstörenden Nachrichten.
Ja, und was ich so besonders an diesem Fall finde, ist halt wirklich diese Frage, kannst du eigentlich jemanden umbringen, auch wenn du selber nicht die Tat begehst? Mhm. Also wenn sich die Person selber umbringt, aber du treibst ihn so sehr dazu, ist
und
das
warum?
Dann Mord?
Warum machst du das? Wie kommst du als 17-jährige, liebende und beliebte Person dazu, deinen Freund, mit dem du dir eigentlich deine Zukunft vorstellst, sowas vorzuschlagen? Oder hat sie ihn erlöst? Das ist ja auch noch eine Frage. Also ganz Amerika hat sich auch wirklich aufgeteilt, obwohl eigentlich nicht aufgeteilt. Der Großteil spricht von ihr als ja das Böse in Person. Aber dann gibt es auch wieder Menschen wie zum Beispiel Amanda Knox, die ich auch noch später einmal zitieren werde, die sagt, dass es eine Hexenjagd war auf Michelle Carter.
Aber es war ja nicht so, dass die andere Seite gesagt hat, dass jetzt Michelle ihn erlöst hat, sondern die haben eher gesagt, dass sie selber auch ein Opfer war, ne?
Mhm.
Ja, genau.
Ja, also es gibt schon extrem viele Meinungen dazu und ob sie unschuldig ist oder schuldig, kann man, also ich kann es nicht treffen, deswegen ich bin gespannt auf deine Meinung.
Ich werde am Ende eine Entscheidung treffen.
Und du hast den Fall ja auch schon mal, du hast die Doku dazu geguckt, ne?
Genau,
ja.
Es gibt eine Sky-Doku, die haben wir uns beide angeschaut.
Die ist extrem empfehlenswert. Aber ich würde einfach mal einsteigen mit den Nachrichten. Es ist abends und in zwei Tagen wird Conrad Roy sich das Leben nehmen. Ich bin Michelle in dieser Erzählung und du bist jetzt Conrad, okay?
Mhm.
Also Michelle am 12. Juli 2014 abends. Sag mir Bescheid, wann du es machst.
Okay.
Und dann schreib dir nochmal um 4 Uhr nachts dann.
Sorry, ich bin eingeschlafen.
Okay, warum hast du es nicht getan?
Ich bin durcheinander.
Was redest du?
Mein Kopf.
Du darfst jetzt nicht darüber nachdenken. Du musst es einfach tun. Du hast gesagt, du willst es tun. Ich verstehe jetzt nicht, warum du es nicht machst.
Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß es nicht.
Also nehme ich mal an, das war's dann. All das für nichts. Ich bin so verwirrt. Du warst doch so bereit und entschlossen.
Ich mache es schon irgendwann. Ich weiß auch gerade nicht, warum ich zögere. Ich habe alles vorbereitet.
Du schiebst es immer weiter auf. Es wird immer so bleiben, wenn du nicht endlich handelst. Du machst es doch nur so härter für dich selbst, wenn du es immer wieder aufschiebst. Du musst es einfach machen. Willst du es nicht jetzt machen?
Ich weiß nicht. Es wird langsam schon hell draußen. Ich schlafe jetzt. Ich schreibe dir morgen. Ich liebe dich.
Nein, es ist die beste Zeit gerade, weil alle gerade schlafen. Jetzt gerade ist niemand draußen. Fahr einfach mit deinem Auto irgendwo hin. Und du kannst jetzt wieder sagen, du machst es morgen, aber in Wirklichkeit wirst du es nur aufschieben und am Ende wahrscheinlich nie tun. Dann um 9 Uhr morgens schreibt sie wieder, wirst du es heute tun?
Ja, Punkt, 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 Punkt.
Also tagsüber?
Soll ich?
Ja, es ist weniger verdächtig. Mach's einfach, dann ist es vorbei und du denkst nicht bis heute Abend drüber nach.
Okay, dann mache ich es. Wohin soll ich fahren?
Steig in dein Auto und fahr irgendwo auf einem Parkplatz. Mach es jetzt.
Ist es nicht verdächtig?
Nein, ich glaube, nachts ist noch auffälliger. Es ist nichts daran verdächtig, wenn ein Kind im Auto sitzt, das Radio anmacht. Mach es einfach.
Gehe jetzt erst mit Holly Gassi.
Okay.
Ich weiß nicht, warum ich so bin. Also, warum ich in letzter Zeit so zögerlich bin. Vor ungefähr 2 Wochen war ich bereit, einfach alles zu versuchen. Und jetzt geht es mir schlimmer und plötzlich ziehe ich es nicht mehr durch. Es frisst mich auf.
Du bist zögerlich, weil du es zerdenkst. Je mehr du nachdenkst, desto mehr wird es an dir nagen.
Du hast recht. Kein Aufschieben mehr.
Ja, ich mein's ernst. Du kannst noch nicht mal mehr bis heute Nacht warten. Mach es jetzt.
Danke.
Wofür?
Dass du immer noch da bist.
Ich würde dich nie verlassen. Du bist die Liebe meines Lebens, mein Freund. Du bist mein Herz. Ich würde dich niemals verlassen.
Oh, ich liebe dich.
Okay, wirst du es tun?
Ich denke schon, Punkt, Punkt.
Naja,
Punkt.
Ich will, dass du bereit bist.
Ich weiß nicht, ich dreh durch. Ich überdenke es wieder. Ich raste aus wegen meiner Familie, denke ich.
Conrad, ich habe dir doch gesagt, ich werde mich um sie kümmern. Es gibt Menschen, die dafür sorgen, dass sie damit zurechtkommen und das durchstehen. Es wird für sie in Ordnung sein und sie werden es einfach akzeptieren. Leute, die Suizid begehen, denken nicht so viel darüber nach, sondern machen es einfach.
Okay, ja, und das Denken macht mich nur noch verrückter. Ich mache es heute.
Versprichst du es?
Ja, Babe.
Okay, man darf ein Versprechen nicht brechen. Machst du es jetzt?
Ich gehe zum Strand.
Warum denn zum Strand?
Meine Mama will mit mir spazieren gehen, aber danach mache ich es.
Okay, kein Zerdenken mehr. Tu es danach sofort. Kein Aufschieben, kein Warten, okay? Bist du zurück vom Strand?
Okay. Boah, krass.
Richtig krass, ne?
Also sie reden über den Suizid, ne?
Mhm. Also man kann ja schon sehen, mittlerweile sind jetzt schon 2 Nächte vergangen. Also das waren die letzten Nachrichten, die quasi an dem Tag, wo es passiert ist, geschrieben wurden und an dem Tag davor.
Mhm.
Und dann in der Nacht halt noch. Man sieht ja, dass sich das ganze Gesprächsthema eigentlich nur noch um den geplanten Suizid dreht. Und um nichts anderes mehr. Und man merkt ja auch, dass eigentlich sie immer wieder nachfragt. Also Conrad schiebt es ja konstant eigentlich gerade auf. Mhm. Und Michelle pusht und die Fragen, die sie stellt, machst du es endlich? Das hat sie jetzt nicht nur 2 Tage davor gestellt, sondern tatsächlich 2 Wochen lang. Krass. Also sie hat 2 Wochen lang immer wieder gefragt.
Man kann ja auch schon fast eher sagen, dass sie ihn drängt, ne?
Ja, kann man auf jeden Fall. An dem Tag, an dem diese Nachrichten geschrieben wurden, ist ein Samstag. Die Sonne scheint, Conrad kann von seinem Haus aus das Meer sehen und am Strand lassen ein paar Leute Drachen steigen. Im Haus, in dem er sich gerade noch befindet und mit Michelle die ganze Zeit Nachrichten geschrieben hat, sind auch seine 2 Schwestern und seine Mama zu Hause. Seine Mama, die übrigens Lynn heißt und deswegen finde ich es leicht verwirrend und werde sie einfach nur seine Mama nennen. Seine Mama klopft an diesem Tag bei ihm an der Tür und möchte mit ihm ein bisschen reden. Denn Conrad hat vor kurzem die Uni abgelehnt. Er hatte eigentlich eine Zusage, nachdem er auch einen sehr guten Schulabschluss gemacht hat und an einer Uni angenommen wurde. Und sie möchte heute mit ihm sprechen und ihn fragen, was er denn sonst so für seine Zukunft plant, wenn er nicht zur Uni gehen möchte. Also schlägt sie ihm vor, dass die beiden vielleicht auch mit dem Hund Holly zum Strand gehen können und dort ein bisschen sprechen und er stimmt zu. Während sie dann spazieren gehen, kommt Conrad ihr auch tatsächlich etwas besser gelaunt vor als in den Wochen davor. Auch wenn sie das Gefühl hat, dass er immer eigentlich lieber am Handy wäre. Also er guckt auch alle paar Minuten aufs Handy. Und sie kann auch nicht so richtig erkennen, mit wem er schreibt. Sie weiß nur, dass es halt immer wieder vibriert. Und generell ist es für sie aber einfach so eine typische Teenager-Sache, weil Conrad hängt schon ziemlich viel am Handy. Die beiden reden dann über Conrads Zukunft und die Mama sagt auch zu ihm, dass er gar nicht Druck empfinden muss. Er muss sich gar nicht jetzt schon entscheiden, was er mit der Zukunft machen möchte, sondern dass er eigentlich ja gerade einen riesen Meilenstein geschafft hat. Denn tatsächlich ist es auch so, also nicht nur hat Conrad gerade einen guten Schulabschluss abgelegt, sondern er hat auch eine Ausbildung zum Kapitän gemacht. Also tatsächlich hat er nämlich in den letzten Monaten in der Schulzeit auch noch Abendkurse belegt und hat nun eine Zulassung zum Kapitän.
Und also ich hatte dazu auch noch mal einmal eine Doku gesehen und das war ja auch so, dass die das in der Familie waren, die immer viel auf dem Wasser und da haben sich alle riesig gefreut, dass er diese Zulassung hat, ne?
Genau, also die Familie hat immer schon in dem Bergungsboot-Unternehmensbereich gearbeitet. Also sie sind alle Kapitäne, die auf See gefahren sind und dann irgendwen gerettet haben oder dergleichen. Und das wünschen sich tatsächlich auch Conrads Eltern von ihm, beziehungsweise oder halt eine Uni-Karriere. Mhm. Ne? Also sie sind eigentlich gar nicht sauer, dass er nicht unbedingt zur Uni geht, weil der große Traum seines eigenen Vaters ist es, dass er auch irgendwann mal Kapitän wird. Und deswegen sprechen sie halt darüber und Conrad sagt dann irgendwie, dass er sich gar nicht entscheiden möchte und das irgendwie auch noch aufschieben möchte, die Entscheidung. Das weiß Lynn Roy noch von diesem Tag. Mittlerweile, sagt Conrads Mama aber, hat sie nur noch zwei Szenen im Kopf, die ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und das sind zwei Sachen, die an diesem Tag auch noch passiert sind. Denn mittendrin, während des Spaziergangs, bricht Conrad diesen plötzlich ab, um zurück zu seinem Auto zu gehen. Und Lynn Roy, seine Mama, sieht von Weitem, wie er sich hinter Steuer setzt, einige Minuten lang. Und sie nimmt in diesem Moment an, dass er dort wahrscheinlich einfach besseren Handyempfang hat und denkt sich deswegen nichts dabei. Aber es ist halt natürlich sehr verstörend, wenn man weiß, dass er in Wirklichkeit ein paar Sachen dort geprüft hat, die mit seinem Suizid zusammenhängen. Und dann hat sie eine zweite Erinnerung, die sie bis heute verfolgt, wie sie in einem Interview vor, ich glaube, irgendwie 3 Tagen kam das erst raus, gesagt hat. Und zwar sagt sie, dass sie, als sie unten stand im Haus und den Abwasch gemacht hat und das Essen bereit hatte zum Abendessen und so weiter, da ist Conrad, nachdem er mit den beiden jüngeren Schwestern noch Eis essen war, einfach so aus der Tür rausgelaufen und hat noch im Türrahmen so "Tschüss Mama" gerufen. Und sie fragt sich halt, warum er sie nicht umarmt hat, wenn das doch die letzte Begegnung mit ihr war, die er schon
vielleicht
geplant hatte.
Vielleicht, weil er nicht konnte. Also wir haben ja schon gemerkt, dass er mega Zweifel hat, das überhaupt zu tun. Und vielleicht, wenn er jetzt seine Mutter ihn noch umarmt hätte, hätte das ihn irgendwie...
Ja, vor allen Dingen wissen wir, was in ihm abgeht, wenn man jetzt die nächsten Nachrichten liest. Und die habe ich wieder hier in dem Skript stehen. Also Michelle fragt nämlich an diesem Tag mal wieder ein weiteres Mal, wann wirst du es endlich tun?
Ich bin zurück. Ich weiß jetzt, wo ich hingehen kann. Es gibt einen Parkplatz, wo niemand mehr nach 9 Uhr ist.
Perfekt.
Ich bin gestresst.
Warum? Du musst es einfach machen, Babe. Denk nicht mehr drüber nach.
Ich weiß nicht, wie ich sie verlassen soll.
Sag einfach, du gehst zum Laden.
Nein, ich meine, ich will sie wissen lassen, dass ich sie liebe.
Das wissen sie. Du zerdenkst es wieder.
Ja, ich weiß. Ich zerdenke alles. Immer.
Es ist Zeit.
Okay, ich fahr jetzt los.
Okay, du kriegst das hin.
Okay.
Ja, also das sind die Nachrichten, die er noch im Haus, beziehungsweise dann, als er aus der Haustür rausgegangen ist, geschrieben hat. Und ja, da sieht man ja, dass er tatsächlich einfach nicht wusste, wie er aus dem Haus rausgehen kann. Und einfach nur ihre Befehle befolgt. Und dieses letzte Okay ist tatsächlich auch die letzte Nachricht, die er auf seinem Handy verschickt. Danach geht von seinem Handy um 18.23 Uhr ein Telefonat aus. Also er hat dann jemand angerufen und das ist Michelle, wie man später sehen kann. Dieses Telefonat dauert 43 Minuten und um 19.12 Uhr ruft Michelle ihn nochmal an. Das Gespräch dauert dann wiederum 47 Minuten. Während des ersten Gesprächs muss Conrad vorne im Wagen die Schläuche so montiert haben, dass sie dann die Benzindämpfer in den Innenraum gehen lassen. Und während des zweiten Gesprächs, so nehmen die Ermittler später an, stirbt Conrad.
Gott.
Was genau in den Telefonaten aber besprochen wurde, können wir nicht wissen, denn davon gibt es keine Dokumentation. Aber es gibt eine Nachricht, die Michelle später einer guten Freundin geschrieben hat, beziehungsweise die sie als gute Freundin bezeichnet. Die Freundin wiederum sagt das vor Gericht dann anders. Und von der Nachricht dachte Michelle nicht, dass sie jemals veröffentlicht wird. Diese beschreibt aber folgendes Szenario. Während sich nämlich das Auto mit Benzindämpfen füllte, hat Conrad eigentlich beschlossen, wieder auszusteigen. Er wollte es dann doch nicht tun, weil er nämlich bemerkt hat, dass es funktioniert. Also er hatte noch so ein bisschen die Hoffnung innerlich, dass es vielleicht doch nicht funktionieren würde. Und Michelle hat dementsprechend gesagt, er soll unbedingt wieder einsteigen, hat ihn eigentlich gezwungen, wieder einzusteigen. Und er hat es gemacht. Am nächsten Tag findet dann die Polizei Conrads Leiche im Wagen auf dem Kmart-Parkplatz, also einen
Supermarkt in Amerika.
Genau, so eine Supermarktkette, eine große. Und neben ihm ein Verbrennungsmotor und man kann feststellen, dass Conrad an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben ist. Das Ding ist jetzt, in Massachusetts wird ein unbeaufsichtigter Todesfall, wie zum Beispiel hier ein Suizid, als ungelöstes Verbrechen erstmal behandelt. Und dementsprechend ist es auch üblich, dass die Polizei den Fall auch erstmal bearbeitet, in der Regel dann eher oberflächlich, aber sie müssen schon ein paar Fragen stellen, ein paar Interviews führen.
Ganz gut eigentlich.
Eigentlich schon, ja. Und im Zuge dieser Routineüberprüfung verschaffen sich dann die Polizeibeamten auch einige Tage nach Conrads Tod Zugang zu seinem Telefon. Und nun stellen sie fest, dass all seine Textnachrichten gelöscht wurden, bis auf die letzten Nachrichten mit Michelle. Und ja, diese zeigen nun ein Bild einer Beziehung, das ja, die erstmal hauptsächlich digital stattfand und die auch ein wesentlich komplexeres Bild aufmacht, als was jetzt wahrscheinlich schon viele denken, beziehungsweise als was vielleicht auch du jetzt gerade denkst, nach dem Beginn dieser Folge. Denn die Beziehung war nicht immer so. Also Michelle hat nicht immer Conrad in den Selbstmord geredet, sondern es gibt sehr viele Ebenen, die diese Beziehung durchlaufen hat, die super kompliziert und komplex sind. Und deswegen würde ich erst einmal kurz darüber sprechen wollen, wer diese beiden Personen überhaupt sind.
Das Absurde an diesem Fall ist ja, dass es eigentlich ein Fall ist, der nur möglich ist durch unser neues Zeitalter, in dem wir uns befinden, weil du hast einen so intimen Einblick in das Leben zweier Menschen, so als hättest du bei jedem Gespräch der beiden daneben gesessen. Und das ist so absurd und deswegen finde ich diesen Fall auch so schockierend.
Total, also das macht ihn aber auch, ja, das macht ihn auch tatsächlich zu einem Präzedenzfall vor Gericht. Also jemanden wegen eines Tötungsdelikts anzuklagen, aufgrund von Nachrichten.
Das passiert dann mit Michelle.
Genau, das gab es halt noch nie.
Ja,
und
das ist
krass. Das ist wirklich.
Das ist ja auch die große Frage. Also natürlich ist es unglaublich verwerflich, was sie getan hat, aber kannst du dafür angeklagt werden, wenn du zum Beispiel neben jemanden auf der Brücke stehst und sagst, spring?
Ja, genau, das ist die große Frage. Aber die können wir noch gut diskutieren und uns eine Meinung bilden, weil es ist so viel passiert, das macht es halt nicht so einfach. Aber um darüber zu sprechen, müssen wir erstmal erfahren, wer ist eigentlich Michelle und wer ist eigentlich Conrad, außer die Sachen, die wir halt schon so ein bisschen über ihn wissen. Michelle wurde 1996 geboren. Sie hat blonde Haare, ein hübsches Gesicht, dunkle Augenbrauen und blaue Augen. Später schreiben einige Journalistinnen und Journalisten über sie in den Artikeln, dass sie ein Babygesicht hat, beziehungsweise ein Engelsgesicht. Sie trägt auf vielen Fotos blumige Oberteile, sie hat immer eine goldene Kette mit Kreuz um und man merkt einfach, dass sie aus einem guten Elternhaus kommt, was zum Beispiel jetzt auch Vermögen betrifft. Michelle kommt aus einem Vorort namens Plainville, der ist eine Stunde nördlich von dem Ort, wo Conrad wohnt, entfernt und ist zwischen Boston und Providence. Conrad wurde eine Stunde entfernt am Meer und deswegen hatten die beiden hauptsächlich halt diese digitale Beziehung und haben sich selten getroffen. Michelle wächst in einer recht wohlhabenden Familie auf. Generell muss man sagen, sehr viele Familien in Plainville sind eher wohlhabend, also protestantische Familien, hauptsächlich weiße Familien aus der Mittel- und Oberschicht. Und man nennt das Ganze in Amerika auch WASP, also die Abkürzungen für diese Adjektive. Michelles Vater ist Sohn eines Vizepräsidenten einer Bank und Verkaufsleiter bei einem Gabelstaplerlieferanten Und Michelles Mutter ist Einrichterin und inszeniert Innenräume für Immobilienmakler. Michelle ist auch dann so ein bisschen, sag ich mal, typische Teenager-Girl, was man sich in so einer Familie vorstellt. Sie liebt die Serie Glee. Sie geht jeden Sommer ins Camp, sie macht verschiedene Camps mit, also sei es irgendwie Volleyball oder irgendeine andere Sportart. Sie liebt Kajakfahren und ja, sie liebt vor allem auch einfach alles, was so diese ganze Promi-Welt angeht mit Film und Musik und Serien und so weiter.
Ja, das Gute ist, du hast wirklich mit mir eine komplette Expertin für diese Folge, weil ich habe auch früher extrem viel Glee durchgesucht.
Echt?
Ja.
Da habe ich gleich ganz viele Fragen an dich.
Ja,
das wird noch wichtig für diese Folge.
Okay, das ist gut, weil ich kenne mich da auch relativ gut aus, würde ich sagen. Ist jetzt schon ein paar Jahre
her. Aber hast du es in Amerika dann geguckt oder hier in Deutschland?
Ja, ich habe in Amerika das angefangen zu gucken und dann habe ich es in Deutschland nochmal geguckt.
Okay.
Weil es ist schon Glee, also ich glaube, das ist auch der Erfolg dieser Serie. Mhm. Es spricht jeden Teenager in einer gewissen Art und Weise an, weil es jeden verlorenen Teenager in einer Charakterform darstellt.
Okay.
Und es ist so ein bisschen so, das ist ja auch das Prinzip der Serie, alle halten dann zusammen und jeder findet sich in diesem Modell und wird irgendwie akzeptiert und das ist ja da so das Schöne daran. Also wirklich eine Serie, glaube ich, so eine Feel-Good-Serie, aber auch für halt wirklich, wenn du halt irgendwie als Jugendlicher sagst, boah, ich fühle mich irgendwie gerade nicht so wohl da, wo ich mich befinde. So.
Okay, krass, das wusste ich nicht. Ich dachte immer, aber gut, diese Folge lehrt mich, dass ich Shakespeare nochmal lesen sollte und Glee schauen sollte.
Ja.
Nee, weil ich dachte immer, dass Glee halt einfach ganz viel Gesinge ist.
Ja, es wird auch wirklich hauptsächlich sehr viel gesungen.
Oh Mann, okay.
Aber das ist nur ein Teil davon.
Also tatsächlich, was du gerade beschreibst, ist ganz genau das, was auch Michelle gegenüber dieser Serie wahrscheinlich fühlt.
Mhm.
Michelle wird von allen Leuten in dem Umkreis vom Charakter vor allem als eins beschrieben, als intensiv. Also sie ist zum Beispiel sehr sympathisch, also intensiv sympathisch. Sie ist sehr zuvorkommend, fast schon zu zuvorkommend. Und eine Schulkameradin sagt später dann auch über sie: Sie war immer sehr temperamentvoll und sie war auch sehr aufrichtig. Wenn es um den gesunden Menschenverstand ging, war sie ziemlich begriffsstutzig, aber in der Schule war sie sehr gut. Sie gab sich große Mühe. Michelle brachte alle ständig zum Lachen. Sogar ihr Lachen brachte die Leute zum Lachen, weil es so dröhnend und echt klang. Eine andere Person, und zwar die Mutter einer Freundin, die Michelle als beste Freundin bezeichnet, sagt Folgendes: Michelle war fast schon überfreundlich, so sehr, dass es fake ist und nicht normal für ein Mädchen ihres Alters. Ich hatte das Gefühl, mit ihr stimmt was nicht. Und das ist so ein bisschen dieser Zwiespalt in ihr, ne? Also sie ist entweder für manche Menschen so total heiter und energiereich und sympathisch und so weiter. Und wenn sie aber dann, ja, wenn ihr irgendwas nicht so gut passt, dann artikuliert sie das auch und ist dementsprechend dann auch dramatisch und emotional und zum Beispiel hat auch eine Person mal gesagt, dass wenn man nett zu ihr ist, dann bedankt sie sich so sehr, dass es verwirrend ist. Und wenn sie jemand verärgert hat, dann entschuldigt sie sich 50 Mal und dann noch einmal, weil sie sich so oft entschuldigt hat. Und das fand ich echt eine ganz gute Beschreibung, weil man kennt es ja auch, ne? Und ich glaube auch, es ist auch ein bisschen typisch Teenager-Mädchen, die sehr unsicher mit sich ist und deswegen nicht weiß, wie sie sich verhalten soll und alles immer so sehr emotional empfindet und intensiv spürt und so. Das ist irgendwie typisch auch Teenager-Jahre. Aber ich glaube, bei ihr war es ein Ticken mehr, denn man kann das auch in den Nachrichten auch wirklich lesen. Sie hat dann auch zu Freunden so ganz lange Nachrichten verfasst, warum sie nicht eingeladen war auf dem Geburtstag und hat das nicht runtergeschluckt oder so oder sich einfach nur darüber aufgeregt, sondern wirklich so konfrontativ mit denen ausdiskutiert. Und man merkt einfach, dass sie da den Drang zu hatte, das auch alles wirklich zu besprechen.
Aber hast du das Gefühl, dass sie halt, also dass sie das, sie wollte gerne geliebt und beliebt sein oder?
Ich weiß es nicht, weil es ist ja auch immer noch, also meine Meinung zu ihr basiert auf unzähligen Nachrichten, die ich gelesen habe. Aber was mir halt fehlt, ist natürlich der persönliche Kontakt. Ich finde, von den Nachrichten wirkt sie schon so ein bisschen needy und so ein bisschen einfach dramatisch, weißt du? Es gibt ja, und ich war wahrscheinlich auch teilweise dramatisch und ich hatte auch viele Freundinnen, die irgendwann mal dramatisch waren und sie ist, glaube ich, in so einer Phase, wo sie halt alles so extrem auch überkompensiert und so weiter, wenn irgendwas nicht passt. Und tat mir auch echt leid teilweise, also wirklich leid, weil ich hatte das Gefühl, dadurch, dass sie so intensiv ist, hatte sie auch recht wenig Freunde, weil sie das dann auch so hat raushängen lassen. Sie war dann wirklich so, warum mögt ihr mich jetzt nicht mehr? Und wenn das jemand immer schreibt, dann, finde ich, glaubt man das auch irgendwann.
Und weiß man irgendwas, woher vielleicht auch dieser Drang, so gemocht zu werden, kommt? Also hatte sie irgendwie vielleicht einen Stress mit ihren Eltern, war es zu Hause nicht so einfach?
Ja, darüber konnte ich nicht so viel finden. Aber was man auf jeden Fall weiß, ist, dass sie auf jeden Fall irgendwo mit gekämpft hat, denn sie hat schon recht früh eine Essstörung entwickelt, mit 8, 9 Jahren, sagt man.
Boah, das ist ja mega früh.
Mega früh, ja. Aber bei Essstörungen auch gar nicht mal so selten, gerade auch so im frühen Alter. Teilweise vielleicht auch dann sogar auch mit falscher Mediennutzung und so zusammenhängt, ne? Und tatsächlich verletzt sie sich auch später selbst. Oh, auch im Zuge der Essstörung, wenn sie dann wütend ist und so weiter. Und sie beschreibt das auch gegenüber Conrad als Sucht. Sie sagt aber, in den ganzen Nachrichten, die ich von ihr gelesen habe, die sie Conrad geschickt hat, da hat sie eigentlich nie irgendwie ihre Familie verantwortlich gemacht. Also zumindest nicht in denen ich gelesen habe, sondern eher, dass sie halt keine Gruppe hat, zu der sie sich zugehörig fühlt. Das ist so ihr Struggle, das ist ihr großer Kampf, dass sie einfach sich alleine fühlt in der Schule. Und sie hat einfach nicht diese Clique.
Das passt sehr gut zu Glee wiederum, weil das sind alles Kinder, die sich alleine führen und dann in der Clique zusammenfinden.
Ja, das passt sehr gut, ja.
Gott, aber also wir können festhalten, Michelle ist halt auch ein Mädchen, das seit vielen Jahren, also seit sie sehr jung ist, zu kämpfen hat und sogar so sehr mit sich zu kämpfen hat, dass sie sich selber was antut, was natürlich ganz schrecklich ist.
Ja, ich glaube, Ambivalenz ist ein ganz gutes Wort, was sie beschreibt, weil wirklich, sie wird auch manchmal beschrieben als die beliebte, total fröhliche Person.
Ja, aber das ist ja auch immer was anderes, ne? Was siehst du nach außen und was existiert innen?
Ja, genau, aber auf jeden Fall, was man lesen kann in den Nachrichten mit Conrad, sie ist auch zutiefst psychisch instabil und unsicher und teilweise auch in dem Leben sogar auch schon mal suizidal gewesen. Das ist auch ganz, ganz, ganz spannend, weil darüber haben die beiden auch gut connected. Im Februar 2012 besucht Michelle ihre Großeltern in Naples, Florida und ist damals 15 Jahre alt. Also sie macht so einen typischen Sommerausflug. Ein paar Häuser entfernt wohnt Conrads Großtante und bei ihm ist es ziemlich ähnlich. Auch der macht so eine Art Sommerferienzeit und ist bei seiner Großtante in Florida. Die beiden lernen sich darüber kennen, dass auch die Familien sich irgendwie lose kennen und dann die Kinder vorstellen. Und tatsächlich ist es schon so, dass beide sich richtig gut verstehen auf Anhieb. Sie verabreden sich nämlich in Florida noch zum Fahrradfahren und fahren dann an den Strand. Dort beobachten sie dann beim ersten Date quasi Alligatoren und unterhalten sich über die Schule. Als Conrad dann in diesem Sommer nach Hause kommt, erzählt Conrads Schwester der Mama, er hat da jemanden kennengelernt. Und auch Michelle erzählt in der Schule, dass sie jetzt jemanden von der Südküste kennt und findet, das hört sich irgendwie so cool an, jemanden von dort zu haben, einen Freund. Und es ist auch der Start für tausende, also wirklich unzählige Nachrichten, die die beiden sich nun schreiben werden. Conrad, um ihn mal ein bisschen zu beschreiben, ist ja nur ein Jahr älter als Michelle. Also sie sind schon mit den gleichen Problemen konfrontiert. Sie haben ähnlichen Struggle in der Schule und können darüber connecten. Conrads Familie nennt ihn Coco, das ist sein Spitzname. Er ist schlank, sportlich, hat kurze braune Haare und eine Frisur, die so auf so ein paar Millimeter kurz geschnitten ist. Er hat tiefliegende Augen, eine große Nase und trägt auch ganz oft eine rote Cap von seinem Baseball-Lieblingsteam, den Red Sox. Und ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie Mark Zuckerberg in Jung.
Ja, schon. Ja, oder? Ja, das sehe ich auch.
Okay. ich dachte, ich bild mir das ein, aber ja, das war so meine Assoziation. Conrads Familie lebt in Mattapoisett, das ist ein schönes Hafenstädtchen mit 6000 Einwohnern an der Südküste des Bundesstaats. Und es ist tatsächlich eine Gegend, in der sich eigentlich Michelle und Conrad nie so wirklich über den Weg gelaufen wären. Denn die Kinder in Plainville halten die Kinder an der Südküste für so ein bisschen düsterer und gefährlicher und so weiter. Okay. Vielleicht, was auch ein bisschen rassistisch ist, denn tatsächlich ist Plainville ja sehr weiß im Gegensatz zur Südküste und kann auch damit zusammenhängen. Conrad kommt aus einer bodenständigen Familie. Sein Großvater, habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, ist Bergungsbootführer und sehr stolz auf seinen Beruf und findet es auch sehr wichtig, dass sein Sohn Conrad wiederum, also der ist alle Conrad, Conrad der Zweite dann, auch Bergungsbootsführer wird.
Finde ich extrem weird, immer wenn Leute ihren Namen einfach weitergeben, aber okay.
Ich finde es auch sehr verwirrend.
Willst du nicht dein Kind Leonie die Erste
ich
nennen?
Ganz verwirrend, ja. Vor allem, weil er sich auch immer dann selber als Conrad der Dritte vorstellt. Ich finde, es hört sich immer irgendwie adelig an, ja. Aber auch strange.
Ja, es ist irgendwie merkwürdig. Okay, aber das ist auch Amerika, da ist das auch nochmal was anderes.
Ja, ich glaube, bei denen war es wirklich mit dem Gedanken, ja, wir machen doch alle irgendwie hier unser Familienunternehmen weiter. Ich bin Conrad, du bist Conrad und er ist Conrad. Und er wird auch Bergungsbootsführer und Kapitän.
Geil.
Conrads Mutter ist Krankenschwester und außerdem hat Conrad auch noch zwei jüngere Schwestern, die auch noch zur Schule gehen. Conrad beschreibt sich eigentlich immer als ein fröhliches, aktives Kind. Und das schreibt er zum Beispiel auch zu Michelle in einer Nachricht. Da heißt es noch: Als ich 14, 15 Jahre alt war, hatte ich nicht solche Gedanken, da war ich glücklich. In der Zeit und davor hat er Karten gespielt mit Freunden, er hat Madden gespielt, Online-Poker, er liebte es zu rudern, er machte Leichtathletik, er war sogar im Baseballteam und hat einfach die typischen Dinge gemacht, die du als aktiver Jugendlicher so treibst, bis er dann irgendwann 16 Jahre alt war. Da ungefähr ging es dann los mit psychischen Problemen. In dieser Zeit fällt Conrad auf, dass er sich ständig mit Mitschülern vergleicht, mit Freundinnen, mit Freunden, sogar mit seinen eigenen Eltern. Die, wie er dann später auch zum Beispiel auch einmal Michelle schreibt, die alle immer erfolgreicher sind, seine Eltern sind auch selbstbewusster und klüger als er selber, sie sind einfach besser als er und er entwickelt einfach einen riesengroßen Hass auf sich selbst. Also er sieht sich als dumm an, als unsozial, als zu schüchtern und einfach sehr, sehr negativ.
Aber wo man natürlich auch sagen muss, das ist ja eine Phase, die viele Jugendliche durchmachen, ne? Von extremen Selbstzweifeln. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte das auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, noch einen Abend lag ich in meinem Bett, hab geweint und dann kam mein Papa und meinte so, was ist los? Und ich habe so gesagt, so, jeder kann irgendwas, nur ich kann nichts. So, weil ich hatte so Gefühl, so, ich bin wertlos, ich bin, alle anderen sind schöner, toller, begabter, irgendwas so. Und ich glaube, das ist, was echt viele Jugendliche durchmachen. Das ist eigentlich so schrecklich, dass da auch nicht mehr so in der Schule irgendwie Hilfe oder irgendwas da ist.
Also eigentlich im Gegenteil, in der Schule ist ja noch mehr Druck. Also erzählt es ja einfach, welche Noten hast du. Und auch Leute, die wirklich in sich gekehrt sind, weil ich war zum Beispiel auch mega schüchtern in der Schule. Und ich habe es gehasst, vor großen Gruppen zu sprechen. Ja. Und dann hast du ja einfach im mündlichen, in der mündlichen Note immer eigentlich die Arschkarte. Und ich musste dann immer halt schriftlich das krass ausgleichen.
Voll, und manchmal würde ich so gerne so Jugendlichen wie Conrad irgendwie so sagen, so, hey, es wird gut, so, du wirst lernen, dich selber zu lieben. Mhm. Wir haben das irgendwie alle oder viele von uns haben das durchgemacht und irgendwann wirst du dich genau für diese Sachen halt total gerne mögen. Guck mal, irgendwie, wir sind mega nerdy, reden über Crime und irgendwie trotzdem finden es Leute cool, keine Ahnung was. Aber das ist halt echt so, so schrecklich, dass das halt so viele Jugendliche durchmachen. Ne?
Also bei Conrad, da bricht mir das Herz, wenn ich seine Nachrichten lese. Ne? Also er schreibt es ja auch ganz ausführlich zu Michelle und boah, es ist so hart, weil er ist davon felsenfest überzeugt. Er hinterfragt das noch nicht mal, er weiß das über sich. Er sagt, es gibt keine Besserung. Und tatsächlich ist es bei vielen in der Phase so, aber bei ihm entwickelt sich das dann leider sehr stark in die Richtung einer nicht nur leichten Depression, sondern wirklich einer gravierenden Depression und Sozialphobie. Denn Conrad ist wirklich in, also Sozialphobie heißt dann, dass er zum Beispiel in großen Gruppen extrem schüchtern ist, dass er über jedes einzelne Wort nachdenkt, was er sagen möchte, dass er sich am Ende auch gar nichts mehr traut zu sagen und dass er das Gefühl hat, dass ihn niemand mag und alle nur verurteilen.
Mhm.
Und zum Beispiel führt dieses Gefühl dann auch dazu, dass er wirklich gar keine Freunde mehr hat, außer einen einzigen Freund, Tom, der bleibt eigentlich so konstant an seiner Seite. Der Rest fragt ihn nicht mehr, ob er sich treffen möchte, weil halt alle annehmen, er will's nicht. Er traut sich aber auch nicht zu fragen, weil er weiß, er ist eh dann schüchtern und wird nicht reden wollen.
Ja, ist also ein Todeskreislauf,
ist, ja, es ist einfach ein kompletter Teufelskreislauf und man kommt da nicht so richtig raus. Und ja, also deswegen trifft er sich dann irgendwann auch nur noch mit seinem engsten Freund Tom und verbringt den Rest halt irgendwie mit Online-Poker oder halt auch mit Nachrichten, die er an Michelle schreibt. Und tatsächlich, das hat man auch dann eher am Ende der Beziehung gelesen, am Anfang war es nicht ganz so präsent, rechtfertigt er sich auch vor Michelle dann irgendwann und sagt dann zu ihr, übrigens der Grund, warum ich die Treffen immer verschiebe oder nie wollte, ist, weil ich mich halt nicht wohlgefühlt habe und vor dir halt cool und stark sein wollte. Mhm. Und bei ihr ist es ziemlich ähnlich wegen der Essstörung. Sie hat dann gesagt, ja, bei mir ist es halt einfach eins zu eins das Gleiche, weil ich habe mich halt zu dick gefühlt und ich wollte dich nicht sehen und wollte nicht, dass du denkst, ich bin nicht schön und schlank. Also es ist.
Aber das zeigt ja dann auch nochmal mehr, dass sie füreinander die einzigen Bezugspersonen werden, ne?
Voll.
Also wenn sie niemand anders haben, mit dem sie reden können, dann ist natürlich die Meinung der anderen Person auch das Allerwichtigste.
Ja, und auch der einzige Halt. Und das merkt man auch, weil Michelle baut ihn auch immer noch am Anfang sehr, sehr auf. Und sie versucht ihn auch, habe ich auch gelesen, und ich fand es auch ehrlich gesagt mega herzerwärmend, weil sie hat schon richtig gute Worte gefunden. Und wie ich ja vorhin meinte, sie ist eine intensive Person. Sie hat das auch richtig dramatisch schön formuliert, dass er an sich glauben soll, dass sie ihn als den schönsten, tollsten Jungen empfindet auf der Welt. Und es ist Shakespeare-artig. Es ist wirklich gut geschrieben.
Ich habe ja auch die Doku gesehen und ich hatte manchmal sogar fast das Gefühl, dass die Liebesbekundungen von Michelle intensiver waren als die von Conrad.
Viel intensiver.
Also sie hat ihm ja wirklich auch so, willst du mich heiraten oder so, werden wir einmal heiraten und so. Und da kam er von ihm dann immer nur so ein bisschen so jokey, so eher so ein paar so Witze zurück. Aber ja, also.
Nee, die waren schon auf jeden Fall intensiver von Michelle. Auch generell, deren Beziehung. Sie hat öfter ihn angeschrieben, sie hat viele Fragen gestellt, sie hat längere Texte geschrieben. Er war immer sehr, sehr eintönig, was vielleicht auch mit seiner Depression erklärt werden kann irgendwann, ne? Also, du verlierst ja auch dann die Hoffnung und auch die Lust, ehrlich gesagt, da große, tiefgründige Gespräche zu führen. Aber ich würde ehrlich gesagt Conrad das mal selbst erzählen lassen, denn tatsächlich, das ist auch eine Besonderheit in diesem Fall, gibt es eigene spannende Videos, die er aufgenommen hat. Die wurden auch später dann im Prozess verwendet, nachdem man die gefunden hat. Ja, die finde ich super krass, weil die wurden ehrlich gesagt auch dann, finde ich, auch für die Familie heftig, auf YouTube gestellt. Mit der Botschaft davor, dass sie halt nur angeguckt werden können, über 18 Jahre alt und so und triggernd sind.
Aber warum wurden die auf YouTube gestellt?
Ich weiß nicht, in Amerika wird ja auch der ganze Prozess gefilmt. Vielleicht war das deswegen auch. Auch die ganzen Nachrichten wurden online gestellt. Und also,
schon krass, ne?
Und 2014, als der Prozess lief, konnte man die nicht lesen. Die kann man erst mittlerweile lesen. Und damals war man eher so am Spekulieren. Da wusste man nur von einigen Bescheid. Und dann hat die Verteidigung wieder andere Nachrichten veröffentlicht, die der Verteidigung gut in die Karten gespielt haben und so weiter. Mittlerweile kann man alle lesen. Wenn man richtig sucht, ehrlich gesagt. Also auch nicht so easy. Nicht bei Cosmopolitan, aber auf komischen Seiten.
Aber Leo
schon.
Hat sie gefunden.
Ich kann euch das verlinken auf Instagram, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall gibt's halt auch diese Videos. Und die sind sehr interessant, weil Conrad hat die aufgenommen für sich selbst. Er hat die nicht aufgenommen für YouTube oder für uns, sondern eigentlich sind das so Botschaften an sich, in denen er sehr reflektiert darüber spricht, was mit ihm gerade so passiert, was in ihm los ist. Und ich hatte das Gefühl, das kannst du gleich mal sagen, Lynn, ob du es auch so siehst, dass er so ein bisschen versucht, sich selbst gut zuzureden und sich
total
selbst zu überzeugen.
This is Conrad Henry Roy III reporting about social anxiety. Social anxiety to me is the inability to function properly in a manner that you want to in social situations. And the hardest thing for me is to be comfortable in my own skin. Now I know. A lot of people tell me that I have a lot going for me. I have to be happy. Well, no, you don't have to be happy. Your happiness comes from what your conscious, what goes, happiness comes from your conscious thoughts and well-being. It's, you create your own happiness. And by you creating your own happiness, you're in a society where you look at someone better off than you, happier, and you want to be jealous and envious of them. It's just subconscious. You just go, when you're depressed, you just go to place, oh yeah, this guy's happy, this guy's, you just point out, wait, the obvious. Yes, I can develop as a person, be more fluent, articulate, passionate about who I am. Or I can just go home, sit in my basement, and just do nothing about it. Just sit in my sorrows, weep and cry over something that is in the past. Or I can just take it one by a day by day, step by step. I mean, it's going to be difficult to accomplish, but I need to, for personal growth, accomplish this sense of self-pride in myself. Because depression or social, it can mean you don't like yourself. And the sooner I like myself, the better I'm going to be. Like,
ja, also ich kannte die tatsächlich schon und ich finde auch, es ist so ein bisschen so, als würde er sich selbst coachen.
Ja.
Also so, als würde er selber sagen, hey Buddy, du schaffst das, komm, noch eine Runde.
Ja.
Ja, also eigentlich was total Gutes, ne?
Ja, also schon auch reflektiert, sag ich mal. Und vielleicht nochmal kurz, ich lese es mal kurz auf Deutsch vor, damit auch alle wissen, was gesagt wurde. Also, es ist folgender Text. Das hier ist Henry Conrad III. Ich erzähle von Social Anxiety. Social Anxiety, also Sozialangst, ist die Unfähigkeit, in sozialen Situationen so zu funktionieren, wie man möchte. Das Schwierigste für mich ist, mich in meiner eigenen Haut wohlzufühlen. Ich weiß. Viele Leute sagen mir, dass ich ja so viel wertschätzen kann an mir. Dass ich glücklich sein sollte, dass ich glücklich sein muss. Oh nein, du musst nicht glücklich sein. Glücklich sein ist eine Sache des Bewusstseins, der bewussten Gedanken. Damit kann man seine eigene Zufriedenheit kreieren. Aber das in so einer Gesellschaft hinzukriegen, wo du konstant Leute siehst, denen es besser geht, die glücklicher sind, da ist dein Unterbewusstsein oft neidisch. Wenn man depressiv ist, sieht man konstant Leute, die glücklicher sind. Der ist glücklicher, die ist glücklicher und so weiter. Und dann spricht er noch im zweiten Teil der Nachricht einen Teil an, den er wirklich so, wo man sieht, dass er eigentlich Hoffnung hat. Also er richtet sich so ein bisschen an sein Zukunfts-Ich. Er sagt nämlich, ich kann mich weiterentwickeln. Ich kann lernen, mich besser zu artikulieren, flüssiger sprechen, mehr wertschätzend sein, wer ich selbst bin, anstatt einfach im Keller zu sitzen und zu weinen und in meinem Leid zu sitzen. Oder ich kann es versuchen zu ändern, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Es wird schwierig sein zu erreichen, aber ich muss es versuchen, mehr Selbstwertschätzung zu bekommen. Depression oder soziale Angst bedeutet, du magst dich nicht. Aber je eher ich anfange, mich zu mögen, desto besser wird es. Ja, und da merkt man ja schon, dass da auch noch eine Hoffnung ist, ne? Und das war einige Wochen vor seinem Suizid, ne?
Ich muss sagen, mir kommt es voll bekannt vor. Ich weiß nicht, hast du früher Tagebuch geschrieben?
Teilweise auch. Auch echten Phasen, wo es mir nicht gut ging.
Ja, weil genau sowas habe ich auch geschrieben, wenn es mir nicht gut ging. Ich habe mir teilweise sogar so Pläne gemacht, wie man da irgendwie rauskommt und so. Aber das ist ja schon so ein Mechanismus, dass du erstmal versuchst, dir selber zu helfen, ne? Ja.
Nee, ich finde das, also ich hatte da auch einige Flashbacks, wenn man irgendwie sich gerade nicht mag und dann versucht, so rational zu denken, warum magst du dich nicht? Das ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Und dann habe ich noch ein Video entdeckt, das war dann ein Monat vor seinem Tod, also das aktuellste quasi. Und da merkt man, dass er doch wieder Rückschläge erlitten hat, denn es klingt nicht ganz so hoffnungsvoll. Das ist dieses Video.
Hi, this is Conrad Henry Roy III. Reporting to you about what's going on through my mind, what's going on through my head the last few days. So it all started off just, I'm trying to do too much to better myself in so little time, like studying vocabulary words, TV shows, movies, sports figures, cars, like, I don't know, Twitter phenomenon, like, or what's going on in the media, because that's what people like to talk about. What I am doing is I'm looking at myself so negatively, looking at myself minuscule little particle on the face of this earth. That's no good, trash, will never be successful, never have a life, never have kids, never learn. But I have a lot to offer someone. I'm introverted, nice and caring. That's some benefits. I'm a nice kid. But it comes to a point where I'm just too nice.
Ja, also er hat gerade gesagt, hey, hier ist Conrad III. Ich berichte darüber, was gerade in meinem Leben in meinem Kopf abgeht. Also, alles geht los damit, dass ich zu viel an mir arbeite, zu viel mache. Ich versuche, neue Wörter zu lernen, TV-Shows, Sportzahlen, Autos, Twitter-Phänomene oder was in den Medien passiert zu lernen, weil das die Dinge sind, über die Leute gerne sprechen. Ich arbeite so negativ an mir, ich winziges kleines Teilchen auf dem Antlitz dieser Erde. Ich bin eine Abtreibung, nichtsnutziger Müll, werde niemals erfolgreich sein, eine Frau haben oder Kinder. Ich werde mich niemals weiterentwickeln. Aber ich kann jemandem viel bieten. Ich bin introvertiert, aber dafür nett und fürsorglich. Ich bin ein netter Junge. Aber ich bin an einem Punkt, und dann kommt eine lange Denkpause, und dann sagt er nur so am Ende, zu nett. Und dann geht das Video aus.
Oh, oh nein. Oh, es ist ganz, es tut mir so leid. Ja. Und ich denke so oft bei sowas, hätte man doch da sein können und sagen können, nein, du bist genug.
Ja, hätte das irgendwie.
Muss das alles nicht sein.
Hätte das irgendwer entdeckt, das Video, ne? Hätte das, also er war tatsächlich auch einen Monat vor dem Suizid bei einem Therapeuten, aber der hat ihn dann wieder weitergeschickt. Mhm. Und dann waren da wieder irgendwelche Wochen, wo man gewartet hat. Und dann muss man auch einfach sagen, also mittlerweile ist das Gesundheitssystem immer noch scheiße, was Depressionen und psychische Probleme angeht.
Plätze zu bekommen.
Komplett, gerade für Leute, die eh schon strugglen, genau mit sowas, ne, sich Hilfe zu suchen, weil dein Kopf dir sagt, bringt doch eh nichts. Genau da ist es am schwierigsten gefühlt.
Ja.
Ist der Wahnsinn, ey. Also wirklich, wenn man irgendwie einen Herzinfarkt hat oder wenn man ein kaputtes Bein hat, dann kommst du direkt in die Notaufnahme, ne?
Ja.
Und wenn dein Gehirn aber spinnt.
Oder dein Herz.
Musst du halt ewig warten. Was ist das bitte? Ja, aber also deswegen, es war halt damals auch schon irgendwie für ihn echt hart. Aber gut, die Frage ist ja auch noch da, beziehungsweise die habe ich mir eigentlich dann gestellt, weil er sagte, er war eigentlich ein glückliches Kind, ne? Mhm. Mit irgendwie liebevollen Eltern. Zwar hatte er nur Tom und das ist wahrscheinlich ein großer Faktor gewesen, aber er hat immerhin noch jemanden, ne? Ja. Und er hat seine beiden Schwestern und er wohnt am Meer und
seine Mutter liebt ihn sehr doll.
Ja. Ja. Ist ja nicht so, dass er irgendwie ohne Liebe aufgewachsen ist. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, wie die Depression entstanden ist? Und das ist grundsätzlich natürlich erstmal schwer zu sagen, weil da einfach so viele Faktoren reinspielen. Aber durch einige Nachrichten an Michelle können wir ein paar Eindrücke bekommen, was Conrad selber als Ursache sieht. Mhm. Er sagt ja, dass er super behütet aufgewachsen ist und auch sehr fürsorglich behandelt wurde. Er sagt selber auch, dass seine Mama die beste Mama war. Er sagt aber auch, dass sie vielleicht etwas zu fürsorglich war. Also, dass er sich tatsächlich nie wirklich etwas erarbeiten musste, dass seine Eltern für alles gekämpft haben, aber er hatte immer schon alles. Alles war immer für ihn geregelt worden und war einfach da. Und dann sagt er auch etwas, das ist auch in einem anderen Video wiederum, das würde ich einfach auch mal zitieren kurz. Er sagt nämlich, I had a great dad, at least most of the time, and a great mom. Und dieses at least most of the time, also meistens, hatte ich einen tollen Vater, fand ich ganz spannend, denn anscheinend gab es Phasen, wo es anders war. Und das wurde auch vor Gericht besprochen, denn es kam später raus, dass es Erzählungen gibt und tatsächlich sogar auch eine Anzeige gegen seinen eigenen Vater, denn dieser ist hin und wieder gewalttätig geworden. Im Jahr 2014, im Frühjahr, also ein paar Monate vor Conrads Tod, wurde der eigene Vater, also Conrad II., nach einem Streit verhaftet, weil er seinen Sohn ins Gesicht geschlagen hat und dieser wiederum ins Krankenhaus gebracht wurde mit den Wunden.
Scheiße.
Und wenn es schon so weit geht, ne, dass das deswegen auffliegt, weil dein Vater verhaftet wird, dann glaube ich, war da auf jeden Fall Gewalt zu Hause vorhanden.
Ja.
Also die Familie ist im Gerichtsprozess aufgestanden und geschlossen gegangen, weil die es einfach unmöglich fanden, dass der eigene Vater, der eigentlich ja sonst ein liebevoller Vater war.
Ja.
Was ja auch Conrad selber sagt, ne? Most of the time I had a great dad. Dass der dann verantwortlich gemacht hat für den Suizid. Das ist halt nicht der einzige Grund, aber es ist, es trägt dazu bei, dass dein Sohn halt mit sich strugglen wird, wenn du dein Kind schlägst.
Ja, das hilft
das,
nicht.
Boah, das gibt auch, das hast du dann auch wahrscheinlich gesehen, wenn du die Doku geguckt hast. Es gibt ja einmal diese verstörende Szene, wo der Vater gefragt wird.
Ja, der Vater sagt halt, er würde es genauso nochmal machen.
Ja, und das fand ich schon richtig komisch. Also er wurde gefragt, was er zu dieser Szene zu sagen hat, warum halt er eine Anzeige hat, wegen Gewalt an seinem eigenen Kind. Und da meinte er, ja, bei uns in der Familie, mein eigener Vater hat mir schon gesagt, wenn sich dein Sohn gegen dich richtet, also wenn der Sohn dich schubst oder schlägt, dann kannst du auch zurücklangen. Ja. Das würde ich auch immer wieder so tun.
Es ist eine ganz schlechte Einstellung dazu. Man muss auch sagen, zum Beispiel, die Eltern haben sich ja auch getrennt. Mhm. Das macht ja auch immer viel mit Kindern so. Also es war zu Hause auch nicht alles einfach, auf gar keinen Fall.
Mhm. Tatsächlich war das auch, also es ist ein ganz wichtiger Punkt, die Trennung. Denn das war auch ein Moment in Condors Leben, der die Depression nur noch verstärkt hat. Er wollte danach nicht mehr das Bett verlassen. Und auch obwohl er kurz vorher Michelle kennengelernt hat und die halt diesen schönen Sommer hatten und danach konstant schreiben, versucht er sich nach der Trennung das erste Mal das Leben zu nehmen. Es ist eine ziemlich ungeplante Übersprungshandlung, wie er später beschreibt. Er hat das nicht geplant, nicht wirklich drüber nachgedacht. Er wusste nur, der Schmerz ist wieder zu doll, er hält es jetzt nicht aus und nimmt dann einfach ganz, ganz viele Paracetamol. Aber in letzter Sekunde kommt bei ihm dann nochmal die Vernunft rein und er ruft dann eine Freundin an, die wiederum ruft den Notdienst und somit kann die Überdosis oder beziehungsweise der Suizid verhindert werden. Das ist übrigens auch ein Fakt, der später vor Gericht dann sehr wichtig wird, denn er hat ja um Hilfe gefragt.
Mhm.
Und es gibt halt Leute, die dann auch halt jemanden gerufen haben, anstatt das dann nicht zu tun, ne?
Ja.
Also ja, das kann man könnte einen Vergleich ziehen auf jeden Fall. Danach ist natürlich seine komplette Familie alarmiert, ist ja klar. Er macht mehrere Therapien, er geht auch offen damit um. Er schreibt Michelle, dass er eben diesen Suizidversuch hinter sich hat und Michelle ist total schockiert. Sie rät ihm immer wieder, eine Therapie zu machen. Sie, wie ich ja schon gesagt habe vorhin, sie schreibt ihm tolle Texte, warum er der tollste Mensch auf der ganzen Welt ist. Und ja, die beiden sprechen sehr, sehr viel über Conrads Probleme, aber eigentlich ist sie ein Jahr oder über ein Jahr ein ganz großer Halt in seinem Leben. Also er kann sich ihr komplett öffnen. Und man muss auch sagen, und das fand ich dann auch ganz spannend zu lesen, Michelle, auch wenn sie ihm so riesengroße Liebesbekundungen schreibt, ist gar nicht mal so treu in der Zeit. Auch, ja, das ist irgendwie absurd. Aber ich weiß nicht, die beiden hatten auch jetzt nicht immer eine konstante offizielle Fernbeziehung. Sie nennt Conrad in der Schule auch manchmal nur Freund, also a friend, a Kumpel. Und sie hat tatsächlich in der Zeit ein paar Mal Schluss gemacht. Dann hat wieder Conrad Schluss gemacht oder auch recht kurz angebunden geantwortet und hat sie auch manchmal auch beleidigt. Dann waren die wieder nett zueinander und insgesamt wirkte es ein bisschen, ja, so ein bisschen, also nicht immer exklusiv, sag ich mal, und auch nicht immer stabil.
Aber man muss auch nochmal sagen, ne, die sind halt auch Jugendliche.
Mhm.
Da sind Beziehungen auch sehr selten sehr stabil, ne? Also da
voll,
ist viel Drama und nein, dann beende ich es wieder und jetzt sind wir wieder zusammen und so weiter und so fort.
Ich finde es nur so spannend, weil später, ich werde gleich nochmal Nachrichten vorlesen, da klingt es halt so, als ob es die wahre Liebe ist, die Liebe fürs Leben, die krasseste Geschichte aller Zeiten. Tatsächlich gibt es aber eine Zeit, die ist jetzt ungefähr nach einem Jahr, nachdem sie sich kennengelernt haben, wo Michelle in der Ferienfreizeit, bei der sie Softball spielt und jeden Sommer mitmacht, ein anderes Mädchen kennenlernt. Und dieses Mädchen heißt Alice. Die beiden freunden sich an. Sie werden zunächst unzertrennlich, verbringen jedes Wochenende miteinander. Michelle trifft auch nicht mehr Conrad, sondern halt hauptsächlich Alice. Die beiden übernachten beieinander, schwimmen im Pool und so weiter und so fort. Und irgendwann hört dann Alice plötzlich auf, Michelles SMS zu beantworten. Später kommt dann durch einige Journalisten raus, dass ihre eigene Mutter, also Alice' Mutter, den Kontakt verbietet, weil sie Michelle komisch findet und ihr Michelle auch ein bisschen unheimlich ist. Es kann natürlich auch sein, dass nämlich dann Michelles Version. Michelle sagt, Alice und sie haben sich ineinander verliebt, sie haben sich auch geküsst und hatten auch eine Art Affäre oder erste Beziehung oder so. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das jemand nicht so cool fand, dass die Tochter
dass die Mutter
dann vielleicht
das nicht
lesbisch ist, aus Plainville auch oder aus der Gegend, wo man vielleicht sehr religiös ist. Also es gibt mehrere Optionen. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass Michelle auch andere Gefühle für andere Menschen hat. Und dass sie Conrad das auch immer offen gesagt hat. Sie schreibt auch irgendwann, hey Conrad, übrigens, ich hatte auch mehr Gefühle für Alice, als du eigentlich wusstest. Im nächsten Herbst erzählt Conrad ihr dann, dass er nach Kalifornien abhauen möchte. Er meint zwar alleine, aber Michelle schreibt darauf hin, natürlich werde ich mit dir zusammenziehen. Das ist ungefähr 583.829.000 Meilen entfernt. Ich kann nicht so weit weg von dir sein. Conrad fragt, warum? Und Michelle schreibt, wir würden unser Leben ändern und glücklich werden. Machen sie natürlich nicht. Sie leben einfach so weiter vor sich hin, bis im Juni 2014 Michelle in eine Klinik geht. Sie lässt sich nämlich wegen ihrer Essstörung behandeln und hat diese Entscheidung auch mit ihren Eltern getroffen und hofft auch, dass es nun besser wird. Bevor sie in die Klinik fährt, sagt sie zu Conrad, dass er sie begleiten soll. Und das fand ich auch ganz niedlich, weil sie schreibt ihm wirklich richtig süße Überredungsversuche. Mhm. Und sie schreibt auch Dinge wie, ey, du brauchst Hilfe für deine Depression. Sie wirkt auch reflektiert. Sie weiß, er braucht Hilfe. Ne? Er hat sich mal so da und hier eine Therapie unterzogen, aber auch nicht wirklich durchgezogen und auch nicht konstant und so und auch schon länger keine mehr gehabt. Und sie schreibt folgenden Text. Es würde dir so gut tun und wir würden unsere Probleme gemeinsam durchstehen. Überleg doch mal. Du wirst nicht von alleine gesund. Das weißt du, egal wie oft du dir das einredest. Du brauchst professionelle Hilfe, genau wie ich. Leute, die wissen, wie man es behandelt und es in Ordnung bringen.
Oh, das ist aber tatsächlich sehr gut. Ne?
Ja, ja. Ja. Also als ich diesen Teil gelesen habe und im Juni quasi in deren SMS-Beziehung hängen geblieben bin, mochte ich Michelle sehr, weil ich fand sie halt einfach sehr empathisch.
Reflektiert.
Ja, reflektiert, empathisch, motiviert und wirklich dieses Herzliche, was ja auch alle beschreiben. Conrad hingegen geht nicht auf ihr Angebot ein. Er antwortet, man kann ihm nicht helfen und er war ja auch schon mal in einer Klinik, nämlich nach seinem Suizidversuch wurde er ins Krankenhaus gebracht und er möchte dann nie wieder sein, weil es war für ihn ganz schrecklich. Und er hatte auch nur Bauchschmerzen, was auch natürlich an den Schmerzmitteln lag, die er zu viel genommen hat. 3 Wochen später erzählt er Michelle dann, dass er wieder suizidal ist und Michelle ist schockiert und sagt ihm, er soll ihr versprechen, dass er nichts tut und auch sofort damit aufhören, sowas zu denken. An einem anderen Tag, nachdem Michelle ihn immer wieder angeschrieben hat und von Conrad in der Zeit nicht so viel kam, schreibt er dann plötzlich, wir sollten wie Romeo und Julia sein. Michelle antwortet, ich würde gerne deine Julia sein. Mhm. Conrad schreibt, aber du weißt, was am Ende passiert. Und jetzt wird's Michelle erst so richtig klar und jetzt antwortet sie so, oh yeah, fuck no, wir werden nicht sterben, das ist nicht lustig, ich dachte, du wolltest romantisch sein. Und Conrad antwortet, ich weiß, ich habe dich ausgetrickst. Und das ist nicht das erste Mal, dass er vorgeschlagen hat, dass die beiden Romeo und Julia spielen sollen. Er hat tatsächlich schon mal in ihrer Beziehung ihr irgendwann vorgeschlagen, einfach mitzumachen, was ich auch krass finde. Ne? Da kann man ja auch wieder eigentlich so ein bisschen das Gegenteil drin sehen, dann, dass Michelle das Opfer ist und fast mit in den Suizid gerissen wurde. Aber sie ist halt vehement und lehnt es ab. Das war eigentlich immer die Stimmung bei den beiden, bis sich dann plötzlich etwas in Michelle verändert. Und zwar ist das am 29. Juni, also man kann wirklich das Datum 1:1 bestimmen, denn 2 Wochen vor Conrads Suizid, bis zu dem Zeitpunkt hat Michelle immer wieder gesagt, mach es bitte nicht, fängt sie plötzlich an, ihre Meinung 180 Grad zu wenden und fängt an, sich mit ihm zu verschwören.
Aber weiß man warum?
Ja, da gibt es viele Versuche, das zu erklären. Okay. Man hat Vermutungen. Mhm. In dem Moment begründet sie das aber, dass sie sagt, dass sie endlich möchte, dass Conrad aufhört zu leiden. Also sie begründet es genau, wie Conrad es auch sehen würde. Sie sagt, sie kann einfach nicht mehr mit ansehen, wie er jeden Tag diese Schmerzen hat, wie er jeden Tag negativ und gemein zu sich selbst ist, sich runterzieht, im Keller sitzt und sich selber hasst. Die beiden sprechen dann ganz ausführlich über verschiedene Methoden, mit denen er sich das Leben nehmen kann. Und es gibt wirklich Sätze wie, das schreibt Michelle folgendes, wie wäre es, wenn du dich einfach erhängst oder erstichst? Am nächsten Tag fragt sie ihn dann, warum trinkst du nicht einfach Bleiche? Und Conrad macht auch richtig eifrig mit. Also der geht auf alles ein. Der googelt dann sofort los. Er ist dann auf Websites, wo man halt wirklich sehen kann, was die höchste Erfolgsquote mit sich bringt.
Oh, wie schrecklich.
Mhm. Und dann findet er raus, dass es Kohlenmonoxid und Heliumgas ist, was ihm den Sauerstoff entziehen kann. Und die beiden werden wirklich 2 Wochen lang zu so Wissenschaftlern. Sie reden nonstop über dieses Thema. Sie reden eigentlich über nichts anderes mehr. Es wird eigentlich nur noch besprochen, was funktioniert, was hast du schon probiert, was kannst du irgendwie gut besorgen, was verträgt deine Familie gut anzusehen und so weiter und so fort. Conrad aber ist ehrlich gesagt der passivere Part. Habt ihr auch schon am Anfang jetzt gesehen. Er glaubt nämlich, dass die meisten Sachen eigentlich nicht funktionieren und hat eigentlich die ganze Zeit Angst, das auszuprobieren. Wohingegen Michelle ziemlich selbstbewusst an die Sache rangeht. Also alles, was sie vorschlägt, verteidigt sie mit 1000 Argumenten. Sie hat sogar perfekte Quoten. Sie hat Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. Sie hat Anleitungen kopiert und so weiter und so fort. Und eigentlich ist ihre Einstellung auch, tu es so schnell, wie es geht. Wenn Conrad dann irgendwie schwankt und sich Sorgen um seine Familie macht, da versucht sie, ihn komplett zu beruhigen. Sie schreibt nämlich da folgenden Text. Sie werden für dich weitermachen, weil sie wissen, dass du es so gewollt hättest. Sie wissen, dass du willst, dass sie ihr Leben leben und glücklich sind. Also werden sie es für dich tun. Du musst aufhören, darüber nachzudenken und es einfach tun. Außerdem sagt sie, dass wenn ihre kleine Schwester sterben würde, dass sie dann für, Zitat, 1 oder 2 Wochen lang extrem bestürzt wäre, aber dann darüber hinwegkommen würde. Das sind Sachen, das sagst du doch nicht, ich verstehe es nicht.
Nein, und vor allem stimmt es ja auch gar nicht. Also es ist ja so schrecklich für eine Familie, wenn irgendwie jemand sich das Leben nimmt. Ja. Ich finde es ganz grauenhaft.
Verändert halt das Leben für immer. Ja. Für immer.
Natürlich.
Das wussten beide. Ich glaube, sie wollte ihm nur das erzählen, was er hören möchte, damit er sich endlich traut, es zu tun. Weil
aber warum wollte sie dann unbedingt, dass er sich umbringt?
Ja. Das ist die große Frage.
Da diskutieren wir gleich noch
drüber. Weil es gibt eine Erklärung, beziehungsweise vielleicht will sie ja auch, dass er endlich aufhört, Schmerzen zu haben. Vielleicht hat er sie quasi überzeugt. Vielleicht hat er ihr so oft gesagt, hey, ich habe keine Hoffnung, es wird nicht besser mit mir. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Und sie hat nach 2 Jahren Beziehung gesehen, okay, er hat recht. Das, was ein bisschen komisch
aber
ist.
Aber man hat nie recht, Mamet.
Nein, natürlich nicht.
Es ist nie eine Option.
Ja. Ja, es ist halt einfach krass. Und was ich auch mir denke, sie hat auch zum Beispiel noch nie irgendwie die Eltern informiert oder so, ne? Mhm. Sie hat jetzt nicht irgendwie, wie zum Beispiel andere Freundin, dann den Krankenwagen gerufen oder die Mama angerufen oder eine Therapie rausgesucht oder irgendwas. Sie hat ehrlicherweise einfach einen 180-Grad-Wandel von ich höre dir zu, hin zu ich zwinge dich, ich unterstütze dich beziehungsweise pushe dich eigentlich. Ja, am 3. Juli, ein paar Tage nachdem Conrad schon öfter mal gesagt hat, vielleicht mache ich es heute Nacht, hat dann Michelle einen kompletten Ausraster. Sie wird extrem wütend, weil er eines Morgens einfach wieder so aufwacht wie, wie immer und nicht tot ist. Und sie schreibt ihm, du schiebst es immer wieder vor dir her, ich fühle mich verarscht. Ein paar Mal ist es sogar so, dass sich Conrad entschuldigt dafür, dass er sich nicht umgebracht hat.
Oh Gott.
Da schreibt er wirklich wortwörtlich, I'm sorry, don't get mad. Und sie ist dann so, ja, du musst es doch wollen. Ja, es ist schon richtig krass. Am 3. Juli ist übrigens auch der Tag, wo sie ihn dann auf einen neuen Gedanken bringt. Es ist nämlich der Tag, an dem sie rausfindet, dass Kohlenmonoxid eine 99-prozentige Chance hat zu wirken, laut ihrer Recherche, und Erhängen nur 89-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, sich umzubringen. Das heißt, Michelle hat rausgefunden, dass er wahrscheinlich eher das mit dem Auto machen sollte. Und Conrad befürchtet dann, dass vielleicht, wenn er das so macht, jemand, der ihn retten könnte oder der das Auto aufmacht, mitstirbt. Also er hat sogar noch wirklich so Gedanken, ich möchte niemand anders in den Tod reißen. Aber auch da redet ihn Michelle wieder raus und sagt, hey, das passt schon, mach's jetzt einfach. Und dann kommen wir auch zu dem Tag, wo es passiert ist. An dem Tag hat Conrad ja nochmal Michelle angerufen. Einmal um 7.12 Uhr abends. An diesem Tag wurde ja dann Conrad nochmal von Michelle angerufen. Und zwar um 19.12 Uhr. Und dieser Anruf endete um 19.58 Uhr. Und wenn man davon ausgeht, dass die Wochen vorher eigentlich jede Minute dafür genutzt wurde, Conrad zu überreden, es zu tun, kann man sich auch vorstellen, was halt dann bei diesem Anruf gesagt wurde. Höchstwahrscheinlich was Ähnliches. Ja, ein paar Monate, und das hat jetzt ganz schön lange gedauert, nach Conrad Selbstmord kommt dann ein Polizeibeamter bei Michelle in der Schule vorbei. Er sagt zu ihr, dass er Conrads Telefon überprüft hat und wüsste, dass sie in der Nacht seines Todes noch mit ihm ganz viel gesprochen hat. Michelle versucht dann, sich so ein bisschen rauszureden und sagt, ja, einen Tag vor seinem Suizid, da haben wir noch geredet und ich habe mir auch mega Sorgen gemacht, was aber nichts bringt, denn der Polizist sagt zu ihr, dass er gerne ihr Telefon mitnehmen möchte. Und Michelle fragt daraufhin mit so ganz leiser, höflicher Stimme so, echt, bekomme ich das denn zurück? Und sie weiß noch nicht, dass zu dem Zeitpunkt alle Nachrichten schon längst gelesen wurden, dass man einfach nur noch weitere Beweise finden möchte. Und nur ein halbes Jahr nach Conrads Suizid erhebt der Bundesstaat Massachusetts Anklage gegen Michelle Carter wegen fahrlässiger Tötung mit der Höchststrafe von 20 Jahren. Und in dieser Zeit darf Michelle noch auf freiem Fuß sein gegen eine Kaution. Sie bereitet sich also auf den Prozess vor. Ihre Eltern unterstützen sie auch in der ganzen Zeit. Sie besorgen ihr einen sehr, sehr guten Strafverteidiger und versuchen sie irgendwie noch darauf vorzubereiten. Aber der Fall geht schon komplett durch die Medien. Alle haben irgendwann eine Meinung, gerade auch in der Gegend zu Michelle. Und die riesengroße Frage kommt plötzlich zutage. Kann ein Mensch, ohne anwesend gewesen zu sein, nur per Handy den Selbstmord einer anderen Person verantworten? Und mit dieser Fragestellung ist es auch ein Präzedenzfall, denn so konkret konnte man das noch nie vorher untersuchen. Also es gab Fälle, wo Zellkameraden im Gefängnis einen Zellkameraden in den Tod geredet haben, damit, das war mal ein ganz bekannter Fall, damit der Tod nicht durch die Hinrichtung, durch den Staat betrieben wird, sondern der Zellkamerad hat ihn halt gesagt, mach's doch lieber selber, dann hast du doch die eigene Verantwortung und das in deiner eigenen Hand. Und der konnte aber nicht verurteilt werden, da hat die Jury ihn freigesprochen. Das heißt, diese Art von Prozess, dass ein Mädchen wegen Textnachrichten verurteilt werden könnte, ist wirklich phänomenal und extrem schwierig. Denn im Endeffekt könnte sie eine Mörderin sein in diesem Fall oder zumindest seinen Tod verantworten. Und ja, jetzt gibt es natürlich zwei sehr, sehr extreme Seiten. Einmal die Staatsanwaltschaft, die sagt, diese Frau ist schuld daran und sie haben auch ihre Gründe und ihre neuen Argumente, die wir gleich hören, die wirklich krass sind. Und dann gibt es wiederum die Seite der Verteidigung, die sagt, Leute, sie war noch nicht mal vor Ort. Er hätte es sowieso getan. Sie kann nichts dafür.
Ja, das ist ja auch die große Frage für mich, ehrlich gesagt. Also kann man jemanden für sowas überhaupt verurteilen? Also das ist ja, man kann sie ja eigentlich nur verurteilen, weil du diese Textnachrichten hast und damit den Beweis. Da könntest du jemanden verurteilen, der neben einer Person auf der Brücke steht und sagt, spring.
Ja.
Wahrscheinlich nicht.
Ja.
So, also, dass es verwerflich ist, ich glaube, darüber sind wir uns einig, aber die Frage ist, ist es strafbar?
Mhm. Ja, es ist richtig, richtig schwierig.
Mhm.
Und ich war auch schockiert, oder nicht schockiert, ich war auch sehr überrascht über das Urteil am Ende.
Okay. Spoiler?
Nee. Gar nicht. Cliffhanger.
Okay, Cliffhanger.
Ja. Warst du überrascht?
Ja.
Ja. Okay. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass die Intention, die Michelle hatte, halt sehr entscheidend ist. Denn für die Staatsanwältin, die so eine richtig taffe Frau ist und man hat auch dann so richtig Ehrfurcht vor ihrem Gerichtssaal gehabt, weil sie eigentlich auf dem Weg war, selber Richterin zu werden. Diese Frau tritt auf und hält eine sehr bewegende Rede, in der sie sagt, dass jeder Tag ein Neuanfang ist und dass Michelle dafür gesorgt hat, dass dieser Neuanfang nicht vorgenommen werden konnte von Conrad. Und tatsächlich weinen auch sehr viele Leute, als die Staatsanwältin redet und so.
Darf ich kurz einen Widerspruch einlegen?
Ja.
Ich fand sie nicht beeindruckend, ich fand sie extrem nervig.
Fandst du sie nervig?
Ja, weil sie war so hibbelig und sie hat so... Also so viel gestikuliert.
Ich fand den Strafverteidiger auch ein bisschen charmanter.
Mhm.
Und er war auch echt süß mit Michelle, fand ich. So wie so ein zweiter Vater gefühlt, weil er die auch immer so, sie so festgehalten, als sie geweint hat und so. Aber ich finde sie super bissig. Also sie...
Ja.
Ne? Sie...
Also ich glaube, sie macht einen guten Job. So,
sie hat die krass zernommen alle.
Ja.
Auch sie, die Freunde
sie
und so
von Michelle. Sie war mir ein bisschen hektisch unterwegs, ehrlich gesagt. Da wurde mir zu viel... Also das ist, glaube ich, auch einfach ein amerikanisches Gericht. Da wird ja immer so ein kleines Theater gemacht, aber da wurde sehr viel auf und ab gelaufen. Und ich war so...
Ja, aber das fand ich spannend.
Bleibt stehen!
Aber es ist spannend. Wir waren ja jetzt auch, wir waren heute doch im Gericht in Deutschland, ne? Absolutes Gegenteil. Alle sitzen an dem Platz, jemand spricht, alle stehen auf, alle gehen, das war's. Und in Amerika ist das wirklich Show. Und tatsächlich wurden auch alle Prozesstage auf YouTube gestellt und sie sind mega spannend. Sie sind zwar sehr lang und sehr monoton, aber dafür, dass es ein Gerichtsprozess ist, ist es echt entertaining. Ja, denn das, was jetzt bisher noch niemand weiß und auch vor Gericht sehr, sehr wichtig wird, ist Michelles Motiv. Und die Staatsanwältin sagt, dass sie ein ganz klares Motiv von Aufmerksamkeit bezwecken wollte. Denn Michelle hat ja viel gestruggelt mit Freunden und mit sich selbst und so weiter. Und durch Conrads Tod ist sie die trauernde Freundin, die dafür gekämpft hat, dass ihr Freund es nicht tut, aber dann doch getan hat. Und sie bekommt die ganze Aufmerksamkeit in der Schule und auch von der Familie. Und das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen absurd an. Warum sollte jemand diese Aufmerksamkeit gut finden? Aber es gibt einige komische Fakten, die man sich eigentlich nicht anders erklären kann. Denn tatsächlich lebt Michelle oftmals fernab der Realität in einer romantisierten, in einer illusionierten Teenagerwelt. Denn nicht nur schaut sie diese ganzen typischen Teenager-Serien, wie zum Beispiel Glee, sondern bei ihr ist das ein bisschen intensiver. Bei ihr verwischen sich nämlich auch in der Realität die Grenzen zwischen Fiktion und Realität. Denn das sieht man, wenn man sich nochmal die Nachrichten zwischen den beiden anguckt. Teilweise sind nämlich diese intensiven Liebeserklärungen zwar nicht von Shakespeare kopiert, aber es sind teilweise komplette Textpassagen aus Glee. Sie schickt ihm Sätze, die sie nicht so formuliert hat, sondern die von ihrer absoluten Lieblingsperson bei Glee so gesprochen wurden.
Wer ist denn ihre Lieblingsperson?
Ja, das ist jetzt ganz, ganz wichtig für diesen Fall. Ihr absolutes Idol. Also wirklich, sie spricht über diese Person konstant, ist Lea Michele.
Nein, ja. Das ist nicht gut.
Ja. Also kurz einmal, um die ganzen Leute abzuholen wie mich, die Glee eigentlich gar nicht kennen. Glee ist eine fiktive Highschool-Musical-Comedy-Drama-Fernsehserie, die zwischen 2009 und 2015 lief.
Ganz viel Drama.
Ganz viel Drama. Und eine Hauptperson dort ist Lea Michele, beziehungsweise Lea Michele ist die Schauspielerin. Und Lea Michele ist nicht nur in Glee mit dem Football-Quarterback Corey Monteith zusammen, sondern auch in Realität. Also es gibt dieses Paar bei Glee und auch in der Realität. Und tatsächlich, und das ist sehr tragisch und aber auch sehr auffällig für diesen Fall, nimmt sich 2013 Lea Michels Freund Corey das Leben mit einer Überdosis. Und nicht nur gibt es in Glee Passagen darüber, wie alle anderen Figuren dann um ihn trauern.
Ja, die mussten das natürlich einbauen, ne? Mhm. Und man muss ja auch sagen, das war so ein Freundschaftskreis, in dem übrigens, also leider sind von Glee sehr viele Leute gestorben.
Echt?
Ja. Auch ein bisschen tragisch.
Krass, wusste ich nicht. Ja, auf jeden Fall in der Zeit war es ein riesengroßes Ding in den Medien, weil Lea Michele hat natürlich dann auch diesen Suizid nicht nur, der wurde nicht nur bei Glee aufgearbeitet, sondern tatsächlich auch in Realität. Also Lea Michele hat mehrere Songs über ihn gesungen, sie hat in Interviews darüber gesprochen und jetzt wird's richtig creepy. Michele hat nicht nur die Sachen aus Glee zitiert und Conrad geschickt, sie hat teilweise Sätze aus Lea Michels Interviews genommen, als ihre eigenen Sätze ausgegeben und sie hat eine komplette Playlist gehabt mit Songs von irgendwelchen Stars, die Leute schon mal verloren haben, die sie liebten.
Wow, das ist super creepy.
Und Conrad lebte noch.
Ja, das ist super creepy.
Und sie hat Conrad so oft diesen Song geschickt, immer so, Babe, das ist unser Song. Lea Michele ist mein größtes, meine Lieblingsperson auf der ganzen Welt. Mein Woman Crush hat sie durchgehend geschrieben. Und das ist unser Song. Und dieser Song heißt If You Say So. Das sind die letzten Worte, die Corey zu Lea Michele gesagt hat. Und den schickt sie halt Conrad unzählige Male und sagt immer, Babe, hör dir unseren Song an.
Okay, das ist
es ist halt einfach ein bisschen zu viel.
Ja.
Ja, und sie hat eine Playlist mit folgenden Songs, Leute. Forever, Gone Too Soon, Hotel Ceiling von Rixton, How to Save a Life von The Fray oder I Love You von Avril Lavigne und schreibt eigentlich zu jedem Song, das sind tolle Lieder, die erinnern mich an unsere Beziehung. Und Conrad macht auch so ein bisschen mit, ne?
Das ist auch extrem weird, ja.
Ja, ich finde das schon echt krass.
Vor allem finde ich es eigentlich ein bisschen traurig, weil das Schöne an Glee ist eigentlich, dass es eine Serie sein soll, die gerade Jugendlichen, die mit ganz vielen zu kämpfen haben, zeigen sollen, dass sie toll sind, so wie sie sind und dass sie halt sich selber akzeptieren sollten. Und es ist ja voll traurig, dass sie das so anders aufgenommen hat und auch voll schrecklich.
Ja, sie hat sich einfach extrem mit Lea Michele identifiziert und
wollte ihr leben, oder wie?
Ja, das war halt das Ding. Also das nimmt die Staatsanwaltschaft an, dass sie einfach ihren Stars oder ihrem Lieblingsstar sehr nahe sein wollte.
Und auch, sie hat ja auch einen toten Freund haben wollte.
Ja. Ja. Das Problem ist nämlich, man würde jetzt denken, okay, dann hat sie halt irgendwie diesen Realitätsverlust, aber sie weiß nicht wirklich, was sie tut. Mhm. Das könnte man jetzt auch sagen, ne? Und das ist auch das, was die Verteidigung übrigens sagt. Die sagen, ja, Michele war ja auch auf Medikamenten, die musste auch Antidepressivum nehmen, die war wegen ihrer Essstörung in Behandlung, die war vielleicht wahnhaft in der Zeit und sie war nicht sie selbst und war quasi intoxicated, also unfreiwillig intoxicated, also unfreiwillige Nebenwirkungen durch die Medikamente hatte sie. Das ist der Standpunkt der Verteidigung. und weiß nicht, was sie tut. Aber was ein bisschen dagegen spricht, ist die Tatsache, dass Michelle noch ein paar andere Nachrichten geschrieben hat. Denn 2 Tage vor Conrads Suizid macht sie etwas, was ein paar Leute später als so Generalprobe bezeichnen. Sie übt nämlich mit einigen Freundinnen deren Reaktion auf Conrads Tod.
Was?
Indem sie so tut, als sei Conrad schon längst tot. Sie schreibt am 10. Juli um 3 Uhr nachmittags eine SMS an Sam und schreibt das an ihre Freundinnen, die später vor Gericht sagt, dass Michelle sie eigentlich immer nur gefragt hat, ob sie rumhängen möchten, aber eigentlich war das keine richtige Freundin. Dieser Sam schreibt Michelle, dass Conrad vermisst wird und alle wüssten nicht, wo er sei. Weniger als 3 Stunden später schreibt sie einer anderen Schülerin aus ihrer Klasse, die heißt Lexi, Conrad wird vermisst, sie können ihn nirgends finden. Am 10. Juli, als sie diese beiden Nachrichten schreibt, ist Conrad noch nicht verschwunden. 9 Minuten bevor Michelle Sam diese SMS geschickt hat, teilt Conrad ihr mit, dass er auf dem Weg zum Laden sei, um einen Generator zu kaufen. Das heißt, Michelle weiß sehr wohl, dass er noch lebt. Die beiden schreiben konstant. 30 Minuten später schreibt er eine SMS an Michelle, die wie folgt ist: Ich liebe dich, by the way. An diesem Abend schreibt Michelle aber weiter an sehr unterschiedlichen parallelen Handlungssträngen mit unterschiedlichen Szenarien, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten so stattfinden werden. Zu Sam schreibt sie: Gibt es eine Möglichkeit, dass ein tragbarer Generator dich irgendwie umbringen könnte? Das fragt sie um 17.30 Uhr, so als wüsste sie nicht, was dann passieren würde. Ne? So, oh scheiße, ich mache mir Sorgen, der kauft sich jetzt sowas. Am gleichen Nachmittag fragt Lexi Michelle, ob Conrad gefunden worden sei. 3 Minuten später schreibt Michelle an Conrad: Sag mir Bescheid, wenn du es tust. Ist das nicht schräg?
Sie spielt halt ein bisschen eine Rolle, ne?
2 Minuten später antwortet sie Lexi, und das ist jetzt 5 Minuten, bevor sie Conrad geschrieben hat: Nein, noch nicht. Ich verliere jede Hoffnung, dass er überhaupt noch lebt. Am nächsten Morgen geht's weiter. Ihren Freundinnen schreibt sie, dass Conrad nicht gefunden werden konnte, dass sie sogar seine Eltern angerufen hat, um Hilfe gebeten hat und so weiter. Alle suchen jetzt.
Hat sie das getan?
2 Tage später. Das alles ist sozusagen 2 Tage später passiert.
Aber hat sie die Eltern angerufen?
Nein, das hat sie 2 Tage später, nachdem sie wusste, Conrad ist tot. Zu diesem Zeitpunkt schreiben die beiden die ganze Zeit SMS. Die schreiben sich: Ich liebe dich, Babe, was ich vorhin vorgelesen habe.
Oh, das ist so merkwürdig.
Also während diese Nachrichten, die ich ganz am Anfang dieser Folge vorgelesen habe, geschrieben wurden, werden gleichzeitig auch diese Nachrichten geschrieben. Ich verliere jede Hoffnung, dass er noch lebt. Es ist extrem komisch. Und genau das nimmt jetzt die Staatsanwaltschaft an, ist auch diese Generalprobe gewesen. Michelle wollte nämlich gucken, wie reagieren meine Leute, wenn ich ihnen schreibe, dass das gerade mit mir passiert und mit meinem Freund. Und tatsächlich wurde diese Generalprobe ja erfolgreich bestanden, denn sie hat emotionale, fürsorgliche Reaktionen erhalten. Ihre Freundinnen laden sie an diesem Wochenende zu einem Sleepover ein. Sie bekommt die Aufmerksamkeit, die sie möchte, und sie bekommt die Unterstützung endlich, die sie möchte.
Oh, es ist leider alles ein Wunsch nach Aufmerksamkeit. Es ist fast so ein bisschen wie die Mütter, die ihre Kinder krank machen, um Aufmerksamkeit zu kriegen, ne?
Habe ich auch gedacht, tatsächlich. So, also sie hat auch, und ich dachte auch, guck mal, Essstörungen zeichnen sich ja durchaus, dass du keine Kontrolle über dich hast, ne? Also entweder zu viel Kontrolle bei der Magersucht, aber sie hatte eher eine Essstörung, wo sie halt Fressanfälle hatte und sich dafür gehasst hat und so weiter. Und mit Conrad hatte sie ja alle Kontrolle. Sie hat ja darüber kontrolliert, ob er lebt oder ob er sterben wird.
Ja.
Und es gibt ja auch einfach ein Gefühl davon, dass du halt Macht hast und jemanden ja etwas regeln kannst. Und ja, deswegen nimmt die Staatsanwaltschaft auch an, dass die SMS, die Michelle Conrad dann nach dem Suizid schreibt, auch fake ist. Sie schreibt nämlich Folgendes: Hast du es etwa getan? Conrad, ich liebe dich so sehr. Bitte sag mir, dass das ein Scherz ist. Es tut mir so leid, dass ich nicht geglaubt habe, dass du es ernst meinst. Ich brauche dich. Bitte antworte mir. Ich werde dir nun Hilfe besorgen und du wirst wieder gesund werden. Wir werden das durchstehen. Conrad war aber bereits seit 12 Stunden tot, als sie das geschrieben hat. Ja, und die Staatsanwaltschaft sagt halt, der Zweck dieser besorgniserregend klingenden Nachricht sei, es, Zitat, zu vertuschen. Wenig später schreibt sie dann Sam wiederum eine Art Geständnis. Sie schreibt Folgendes: Sein Tod ist meine Schuld. Ehrlich gesagt hätte ich es verhindern können. Ich war diejenige, die mit ihm telefonierte, und er stieg aus dem Auto aus, weil es funktionierte und er bekam Angst. Und ich sagte ihm verdammt nochmal, er solle wieder einsteigen, weil ich wusste, dass er es am nächsten Tag wieder tun würde, und ich konnte ihn nicht mehr so leben lassen, wie er es tat. Und es ist alles meine Schuld, weil ich ihn hätte aufhalten können. Aber ich habe es verdammt nochmal nicht getan. Und alles, was ich hätte sagen müssen, war, ich liebe dich und tu das nicht noch einmal und er wäre immer noch hier. Und Sam schreibt daraufhin zurück, es ist nicht deine Schuld. Ja, man sieht halt, man weiß halt nicht mehr, was man glauben soll, ne? Vielleicht finden sie es auch jetzt ein bisschen cool, dass sie so diejenige sein, die heute aufhalten können.
Ja, man muss auch sagen, ja, also vielleicht stimmt auch diese Nachricht nicht, ne? Also ja. Sie hat ja sehr offensichtlich immer Geschichten erzählt, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und natürlich schockt sie mit dieser Nachricht, ne? Und vielleicht kriegt sie dadurch auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit, die sie sich gewünscht hat.
Zwei Stellen fand ich noch krass in den Nachrichten. Einmal hat Conrad sie gefragt, ob er Tom Bescheid sagen soll, dass er es tun wird. Also sich verabschieden soll von Tom. Und dann hat Michelle geantwortet, nein, tu es nicht, weil er wird dir Hilfe holen. Also sie weiß, dass es halt eine Möglichkeit gäbe, weißt du?
Ja.
Ich finde das krass.
Ja.
Und dann gibt es eine Stelle, da schreibt sie, daten wir uns eigentlich? Also sind wir eigentlich in einer Beziehung? Das ist auch in der Zeit, wo sie schon den Suizid unterstützt und auch pusht. Da schreibt Conrad, wie macht das denn Sinn? Weil er wird ja nicht mehr lange da sein, quasi nach deren Plan. Und dann schreibt Michelle, ich möchte sagen können, dass ich deine Freundin gewesen bin. Das ist ihre Antwort. Das heißt, sie macht sich schon Gedanken.
Ja, auf jeden Fall.
Und sie fragt ihn auch, ob sein letzter Tweet über sie sein kann auf Twitter. Also sie macht sich aktiv Gedanken, was passieren wird, wenn er nicht mehr da ist.
Ob sie halt die trauernde Freundin sein kann. Ja.
Dann kommt hinzu, und das hast du wahrscheinlich dann auch in der Doku gesehen, dass Michelle ein paar Wochen nach dem Suizid auch eine riesengroße Veranstaltung macht. Und das bisschen Komische ist, diese Veranstaltung, die wegen Conrad gemacht wird, also es soll sozusagen ein Gedenkfest sein und auch ein Event, um über psychische Probleme zu informieren. Dieses Event wird nicht in der Stadt gefeiert, wo Conrad lebte, sondern in Plainville, da wo sie herkommt. Und sie lädt unzählige Schülerinnen und Freunde ein und tatsächlich ist sie an diesem Tag auch die ganze Zeit im Mittelpunkt. Also sie macht Fotos mit irgendwie 20 Jungs hinter sich, die so irgendwie kein Baseball gespielt haben und sie ist dann davor, sie macht Selfies, sie ist überglücklich, sie macht tausende von Fotos und so weiter und so fort. Oder zumindest scheint sie so, ne? Also das ist ja auch immer nur, was nach außen halt wirkt. Und ja, die Familie von Conrad fragt dann auch später, warum hast du es nicht bei uns gemacht? Da, wo halt seine ganzen wirklichen Leute sind, seine Familie und Tom und Leute, die ihn kannten. Und man kriegt das Gefühl, dass es ihr halt schon auch so ein bisschen um sich selbst geht.
Ja, sie antwortet, glaube ich, auch sowas, hahaha, er ging nicht anders oder sowas.
Ja.
Aber diese Nachrichten immer so, hahaha, ist natürlich dann auch nicht gerade angenehm, so, ne?
Ja, und dann, das war der Freund, der dann gefragt hat, hey, können wir es nicht hier machen? Ich würde auch gern sowas planen. Und sie schreibt dann so, nee, es war meine Idee. Sag jetzt niemandem, dass es deine Idee sein könnte. Also sie.
Ja, können wir sagen, es war meine, hat sie auch noch extra mal so nachgefragt, ne? Ja.
Ja, es ist echt verdammt schwierig. Ja, und das sind hauptsächlich die Argumente, die die Staatsanwaltschaft vorbringt. Also, das waren jetzt sozusagen die verkürzte Zusammenfassung. Ihr könnt euch das auf YouTube angucken. Es sind noch Stunden weitere Vernehmungen. Die Freundinnen von Michelle werden komplett zerlöchert. Michelle sagt gar nichts. Ihr Verteidiger rät ihr auch dazu, nichts zu sagen. Deswegen haben wir bis heute kein Statement von ihr persönlich. Wir wissen eigentlich gar nicht, was ihre Intention war. Man merkt nur, dass sie extrem emotional ist, sie weint mehrmals, sie guckt auch, ich finde, sie guckt ihre Freundin extrem verletzt und entgeistert an, weil da stellen sich Leute hin, von denen wollte sie geliebt werden und die sagen im Gericht, ja, ich fand die nervig, nee, ich wollte mich mit der nicht treffen, nee, die war komisch.
Ja.
Das sagen die halt im Gericht und es ist richtig hart für dieses Mädchen, ne? Es ist richtig krass. Und man kann sich nicht vorstellen, dass diese 17-jährige, kleine blonde Frau, die auch immer dünner wird, vom Prozesstag zu Prozesstag, dass die ja einen Tod zu verantworten hat. Und deswegen, ja, das sagt auch so ungefähr die Verteidigung. Also die Verteidigung sagt in einem Interview zum Beispiel, das passiert, wenn man versucht, einen Selbstmord vor Gericht zu verhandeln. Man versucht, einen Bösewicht zu finden. Auch ich bin ein Mensch. Aber es geht nicht darum, ob ihr Verhalten angemessen oder vernünftig war. Das Entscheidende ist, hat sie seinen Tod verursacht. Dafür nutzt die Verteidigung auch einen Sachverständigen. Dieser arbeitet im Bereich Psychopharmaka und ich habe ja vorhin schon gesagt, die versuchen all diese irrationalen unmoralischen Aussagen von Michelle eben auf dieses Medikament zu schieben. Denn sie hat seit April 2014, also einige Monate vor dem Suizid, ein neues Medikament bekommen. Ein Antidepressivum Calexa heißt das. Und so sagt der Sachverständige, dieses Medikament erzeugt in manchen Menschen Nebenwirkungen und habe ihre helfende Natur verzehrt, das sagt er. Und deswegen dachte sie, dass sie als Freundin dafür da ist, ihrem Freund Beihilfe zu geben. Und diese Beihilfe zum Selbstmord sei eine Form der Hilfe eigentlich gewesen. Also sie habe es nur noch aus gutem Willen getan. Ich finde, das spricht natürlich sehr gegen, dass sie halt Lea Michelle als Vorbild hatte und ihre Freundinnen so belogen hat. Natürlich kann man auch wiederum argumentieren, dass sie Conrad helfen wollte und deswegen halt alle immer angelogen hat, also so das vertuschen wollte, damit er den Suizid in Ruhe begehen kann. Weißt du, was ich meine? Und dass Lea Michelle eher ein Halt war für sie.
Ja, also ich habe mittlerweile eine sehr starke Meinung.
Okay.
Deswegen fällt es mir jetzt schwer, irgendwas anderes mit dir gerade zu diskutieren.
Soll ich vorher sagen, was das Urteil war, oder willst du erst deine Meinung äußern?
Nee, sag erst das Urteil.
Okay. Ja, denn tatsächlich ist es so, dass die Verteidigung bzw. Michelle sich dafür entscheidet, auf die Jury zu verzichten. Also sie möchte, dass der Richter allein, Moniz heißt der, dass der das Urteil verkündet und das Urteil fällt, denn sie hat Angst vor dieser Vorverurteilung, weil das hat man auch schon gemerkt. In der Zeit wird sie schon sehr, sehr negativ in der Presse besprochen. Mhm. Leute werden auf der Straße zu interviewt und die sind krass gemein.
Ja.
Also dieses Mädchen wird zerstört vor der Bevölkerung. Ja. Also einfach richtig, richtig übel. Denn auch wenn sie krank ist, ist das nicht okay, was mit ihr gemacht wurde. Und nur ihr Vater schreibt noch einen Brief, der vor Gericht auch vorgelesen wird. Und da schreibt er auch Ähnliches wie die Verteidigung. Ich bin überzeugt, dass die Medikamente, die sie einnahm, ihren geistigen Zustand beeinflussten, was es ihr schwer machte, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Und all das zeigt ja schon, niemand sagt, dass es noch richtig war, was sie gemacht hat. Mhm. Also alle versuchen nur eigentlich zu
Es ist ja auch auf gar keinen Fall richtig, was sie gemacht hat. Also ich glaube, da können wir uns sehr einig sein. Was sie getan hat, ist auf gar keinen Fall richtig. Und es ist ganz schrecklich, was sie Conrad geschrieben hat und dass sie ihn so bestätigt hat. Und so die Frage ist,
ist es strafbar?
Und ist sie schuldig?
Ist sie schuldig?
Ja.
Und tatsächlich erklärt der Richter sie für schuldig. Am 3. August verurteilt er Michelle zu 15 Monaten Haft und eine Aussetzung des Urteils erlaubt es ihr, bis zur Berufung in Freiheit zu bleiben. Deswegen dauert es noch 2 Jahre, bis das Urteil neu verhandelt wird, weil natürlich gehen die in Revision und Michelle ist eigentlich die meiste Zeit dann noch auf freiem Fuß, wird aber dann in dieser Berufung tatsächlich ins Gefängnis gebracht. Mittlerweile ist er wieder draußen. Also sie hat einige Monate in Haft verbracht. Ist jetzt mittlerweile aber wieder in Freiheit. Man weiß aber nicht, wo sie lebt und man weiß auch nicht.
Die muss ja voll unter Schutz sein mittlerweile.
Und welchen Namen sie hat. Also eigentlich ist ziemlich unklar, was mit ihr gerade ist. Ich habe auch versucht, so ein bisschen so irgendwie zu gucken, gibt es irgendwie Social Media von ihr? Hat sie irgendwo mal einen Presseauftritt gehabt? Gar nichts.
Nee, also ich glaube, ehrlich gesagt, egal ob sie ins Gefängnis gegangen ist oder nicht, die wird für ihr Leben lang bestraft worden sein, weil die ist einfach zu einer Hassfigur geworden. Ne?
Ja, also der Richter sagt, dass er die Analyse der Verteidigung für nicht glaubwürdig achtete und sagte dann Folgendes noch, also so begründete er sein Urteil. Michelle rief weder die Polizei noch Mr. Roys Familie an. Sie hat weder seine Mutter noch seine Schwester benachrichtigt, obwohl sie einige Tage zuvor deren Telefonnummern angefordert hatte. Halt für die Tat, also für die Tage nach der Tat.
Mhm.
Und schließlich gab sie keine einfache zusätzliche Anweisung, steig aus dem LKW aus. Folglich, so sagt der Richter, stelle Michelles Untätigkeit, wo sie einst eine selbstgeschaffene Pflicht hatte, ein vorsätzliches und rücksichtsloses Verhalten dar. Das sagt er. Also er sagt, sie hat sich selber zur Hilfe gemacht. Also sie war selber ja die Entscheidende, die Weisungsgeberin, indem sie 2 Wochen lang einen hochgradig depressiven Mann, Jung, die Entscheidung eigentlich auf sich gelegt hat, weil er hat ja öfter auch mal nach ihrer Meinung gefragt und er wollte ja aussteigen in diesem Moment und in diesem Moment hätte sie helfen müssen. Also eigentlich ist das eine unterlassene Hilfeleistung auch in dem Falle.
Ah ja, das verstehe ich, ehrlich gesagt.
Ja, und deswegen ist es ein vorsätzliches und rücksichtsloses Verhalten und das ist ein unbeabsichtigter Tötungsdelikt. So, was sagst du?
Ich muss sagen, ich habe meine Meinung während der Podcast-Folge geändert.
Jetzt gerade?
Ja.
Und ich bin das zweite Mal heute nicht einverstanden mit einem Urteil.
Okay.
Ich finde es unglaublich schrecklich, was sie getan hat. Mhm. Ich finde auch die Nachrichten ganz schlimm und ich finde es auch ganz schrecklich, dass sie ihn so animiert hat und so. Trotzdem ist sie ein Kind selber noch oder eine Jugendliche, die auch mit ganz viel gekämpft hat. Und selbst Conrads Mutter sagt am Ende in der Doku, Michelle ist genauso wie ihr Sohn Conrad krank und deswegen tut ihr Michelle einfach leid. Und
aber naja, geht so, ne? Also die Eltern sind sehr, sehr sauer, dass Michelle dann frühzeitig aus der Haft entlassen wurde. Und sie sind sehr glücklich darüber gewesen, dass sie verurteilt wurde.
Ja, also ich muss sagen, ich bin bei sowas immer so, ich glaube, so eine Person braucht dann eher psychologische Hilfe.
Ja,
also
da fände
ich es halt besser, wenn jemand in eine Psychiatrie eingewiesen wird.
Ja, genau, das denke ich auch.
Weil irgendwie, ich glaube, dass dann auch so 15 Monate Haft helfen die auch wirklich überhaupt nicht weiter. Also ich finde es schon heftig, dass sie, also dass Michelle diese Sache mit Lee, also das finde ich schon richtig krass, weil ich glaube einfach, dass sie da ihre eigene Geschichte schreiben wollte, dass sie sich auch in so eine Fantasiewelt immer abgegeben hat und gesagt hat, ich mache mir meinen eigenen Roman, ich mache mir meine eigene Fernsehserie. Man orientiert sich ja auch sehr an solchen Serien, wenn man jung ist. Man muss auch sagen, dass Lea Michelle in dieser Serie danach zu einem sehr guten Leben findet, ne? Und dass sie dann auch sich weiterentwickelt und darüber hinwegkommt.
Wie sehr hast du Glee geguckt?
Ich habe Glee auch sehr. Aber ich habe Glee, glaube ich, aus genau den gleichen Gründen geguckt, dass das junge Leute auch gucken und auch eine Michelle geguckt hat, dass wenn du dich verloren fühlst, fühlst du dich dort eigentlich aufgehoben und du hast du das Gefühl, diese Charaktere schaffen alles. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe mich damals mit Quinn, siehst du, ich bin mega drin, mich mega verbunden gefühlt, weil ich eigentlich in der Schule auch nur Sonnenschein war, aber irgendwie auch ganz viele Sachen hat, mit denen ich zu kämpfen hatte, so. Und die kriegt irgendwann so einen Moment, da dreht die komplett durch, da kann die nicht mehr, ne? Und da fängt sie, und dann färbt sie sich die Haare irgendwie pink, schneidet die ab und geht mega auf Drogen. Und ich hatte tatsächlich ein paar Mal Momente, wo ich dachte, fuck it, ich mach genau das gleiche, weil du bist als Jugendlicher auch so beeinflussbar. Ja. Das heißt nicht, du sollst deinen Freund umbringen, aber ich verstehe, dass die, glaube ich, so verzweifelt war und da so ihren eigenen Narrativ gefunden hat, was aber ehrlich gesagt einfach sagt, dass sie eine sehr depressive Person war und auch eine sehr krankhafte Person, die
sie war auch
Hilfe
zwischenzeitlich
brauchte.
Selber suizidal, ne?
Ja.
Das muss man auch bedenken.
Und sie hatte ja auch Bulimie, was ja auch wirklich eine Krankheit ist, was ja auch zeigt, dass du mit ganz viel zu kämpfen hast und dass es dir durchaus nicht gut geht. Also wenn ich eine Sache hieraus mitnehme, ist es eigentlich, ist eine extrem traurige Geschichte, weil es geht um zwei sehr verlorene Menschen.
Voll.
Und es ist unglaublich schrecklich, was dieser Mensch getan hat, aber sie wird für ihr ganzes Leben dafür bestraft.
Ja, ja.
Oh Mann, ich habe neulich tatsächlich mit ein paar Freunden saßen wir zusammen und haben so über Schulzeit geredet und so, ne? Und ich glaube, jeder hat auch mit Schulzeit ein paar schlechte Erinnerungen und so. Und da haben wir echt gedacht, wie cool wäre es, wenn in der Schule nicht nur Mathe, Biologie, Sport unterrichtet wird, sondern vielleicht auch einfach ein Fach da ist, das irgendwie sowas wie Psychologie ist und wo du ganz genau lernst, warum fühle ich mich so, wie ich mich fühle? Warum mobben andere Kinder? Mhm. Weil meistens, das ist ja auch das Schlimme und das will auch kein Mobber dann hören. Mobber werden ja oft auch erst zu Mobbern, weil sie selber Scheiße erleben und zu Hause von ihrem Papa geschlagen werden oder keine Ahnung was. Mhm. Und ich glaube, wenn man Kindern beibringen könnte, emotionaler auch auf andere Kinder zu achten, irgendwie sich selber mehr zu verstehen. Das würde so viele junge Menschen so unterstützen. Also, liebe Lehrer, gibt es irgendwelche Leute im Schulrat?
Sagen wir voll oft.
Bitte lasst uns das Schulsystem verändern.
Ja, nee, ich sehe es genau gleich. Also, ja, eigentlich genau das. Ich finde, es war auch ein Zeichen, dass sie zum Beispiel, also sie musste nicht lange in Haft. Und das Urteil wurde auch so lange aufgeschoben. Da war sie eigentlich in Freiheit. Und das zeigt ja auch, wie wischiwaschi das Urteil eigentlich ist. Also einerseits wird sie verurteilt, aber dann auch nicht so richtig. Da muss sie nur so...
15 Monate ist jetzt auch nicht viel.
Und es waren ja auch am Ende nicht 15, sondern es waren am Ende 12 Monate. Und also es ist einfach... Ich finde das einen extrem schwierigen Fall. Ich glaube auch, dass die... Also ich glaube, es war gut, dass keine Jury anwesend war, aber ich glaube auch, der Richter hat sich halt von dem öffentlichen Urteil auch beeinflussen lassen, weil es ist einfach, sie ist halt wirklich 17 Jahre alt gewesen, ne? Und noch nicht mal, also nicht nach deutschem Recht Erwachsene, aber noch lange nicht nach amerikanischem Recht. Und ich glaube auch wie du, man hätte da einfach psychische Hilfe geben müssen.
Ja, du kannst ja auch jemanden wegsperren in der Psychiatrie, ne?
Ja.
Aber dann kriegt sie da noch eine Behandlung. Ja, ich wünschte, also ich will jetzt nicht Glee als Leos Tipp geben.
Leo Tipp ist auf jeden Fall die HBO-Serie. Die ist echt spannend. Da kann man das nochmal ein bisschen ausführlicher sehen. Die heißt I Love You, Now Die.
Mhm.
Und dann gibt es bald, die habe ich nicht gesehen, aber ich fand es irgendwie auch ganz spannend. Ich würde es gerne sehen, wenn ich irgendwie einen Zugang zu Hulu hätte. Denn tatsächlich heute, wir nehmen gerade die Folge am 30. März auf, kommt die Serie A Girl from Plainville raus. Und die geht, das ist eine ganze Serie nur über diesen Fall. Und die gibt's auf Hulu. Keine Ahnung, wie man es gucken kann. Also wenn man sich irgendwie da reinhacken kann mit VPN, dann guckt euch die Serie an und sagt mal, wie es ist.
Ja, sagt, wie es geht.
Sagt, wie es geht.
Und hast du noch eine Serie, wo du sagst, die sollte man sich vielleicht als Vorbild nehmen?
Vorbild?
Ja, also es ich finde, Friends ist eine sehr gute Serie, um sich als Vorbild zu nehmen.
Ja, Friends, da wird viel Kaffee getrunken, viel Kuchen gegessen, ist doch schön.
Ja, und man sieht die Leute so aufwachsen und man merkt, dass die ganze Scheiße, die man mit sich trägt und ganz viele Sachen, wo man sich unsicher ist, dass das okay wird und sehr gut wird.
Psychologie-Podcast machen wir bald.
Es wird alles gut.
Machen wir dann Meditation-Psychologie-Podcast mit ganz viel Lebensweisheit.
Damit enden wir diesen Podcast. Es wird alles
gut. Bis dann, liebe Exis. Tschüss.